Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Simon Balissa.
Hallo.
Und dem Luca Fontana.
Hallo.
Es hat so eine Millisekunde gezögert und ich habe schon das Gefühl, nein, ich höre euch schon wieder nicht mehr. Nein, aber es läuft immer noch alles. Das ist doch schön. Im zweiten Versuch klappt das und wird das eine grossartige Folge. Unsere zweitletzte, oder? Ja, vom Jahr.
Ja, und gerade wollte ich sagen. Achtung.
Ah ja, sorry, Luca, ich hatte das noch nicht gesagt.
Ja.
Wir brechen die Übung ab. Nein, genau, letzte Woche ist ja, haben wir die besten Games, unsere Lieblingsgames vom Jahr gehört, mit dem Domi und jetzt mit dem Luca und dem Simon hören wir unsere besten Filme und das Jahr auch unsere besten Serien. Wir gefunden haben, letztes Jahr, das geht nicht. Wir machen keine halben Sachen. Und wir müssen speditiv sein, haben wir gemerkt. Weil jeder von uns hat ja je drei Top-Filme, drei Top-Serien. Mhm. Es gibt 18. Das heisst, ich habe etwa 5 Minuten eingerechnet pro Ding. Je nachdem, wenn es Doppelige gibt, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. Aber ich glaube, ich muss tatsächlich einen Blick auf den Timer werfen. Ich sehe es hier auf dieser Uhr. Ja, komm, dann stürzen wir uns doch einfach schon gerade rein, würde ich sagen.
Absolut.
Wir fangen an.
Schmerzlos.
Ja, kurz und schmerzhaft wird es. Ich habe es schon noch schwierig gefunden im Fall. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr habe ich irgendwie mehr gute Filme gesehen als auch schon. Respektive, wie macht ihr es eigentlich, dass ihr die wieder findet?
Wie meinst du das?
Die du gesehen hast. Ich führe keine Liste hier. Anders wie bei meinen Games.
Ja, Rotten auf Google oder halt meine Filmkritiken, die ich geschrieben habe, das Jahr nochmal schnell überfliegen. Welche habe ich so? Ah ja, stimmt, der Film und so.
Ja. Releases, Top-Releases, IMDb und dort mal durch, weil also ich bin ja schon im Indie-Bereich tätig, aber so Indie wird es auch nicht, dass ich dann in ein chilenisches Familiendrama, wo auf Platz 1200 irgendwie vorkommt, geschaut hätte und für super befunden hätte.
Ich habe eben einfach das Gefühl, ich habe natürlich, also nicht alle Filme, die ich schaue, sind vielleicht dann die best gewertetsten und ich hatte immer Angst, vielleicht fällt einer von denen unter den Tisch. Aber ich habe versucht, alle zu finden. Genau, komm, wir machen es so, ich fange an, dann kommt der Simon, dann kommt der Luca, wir fangen mit unseren Drittplatzierten an. Und dann mache ich doch gerade mal den Anfang. Und das ist wirklich einer, ich glaube, an den hätte ich nicht mehr gedacht, bis ich eben genau bei einer von diesen Listen bin ich über den gestolpert. Und mein Platz 3 ist Chip and Dale Rescue Ranger. Also Chip and Chap. Ich weiß nicht mal mehr, wie der auf Deutsch. Er heißt anders auf Deutsch, glaube ich. Aber es ist da die Real Life sozusagen Verfilmung, so ein bisschen wie Who Framed Roger Rabbit mit halt Chip und Chap, die Disney-Figuren da aus den 90er Jahren. Und einfach heute in echter Zeit. Ich glaube, du hast ihn auch gesehen, Luca, gell? Und ich weiß nicht, das ist eine riesen Überraschung für mich. Das ist einfach so ein, ich meine, ich habe die Serie grossartig gefunden, natürlich in den 90ern, oder? Chip and Chap. Und dann der Film, ich finde eh so real life, wie Who Framed Roger Rabbit, finde ich eigentlich recht lustig. Und dann ist das einfach auch genau mein Ding. Die Geschichte ist, sie sind wie so... Sie sind halt in den 90er Jahren haben sie das gespielt, oder? Sie sind eben eigentlich Schauspieler, oder? Der Chip und Chap, sie haben die Rolle in den Rescue Ranger, die haben sie einfach gespielt. Und der eine kommt ein bisschen besser zu schlagen damit, mit seinem vergangenen Raum, und der andere ein bisschen weniger. Und ich glaube, ich weiß nicht mal mehr, welcher Wellen ist. Der mit dem Hawaii-Shirt, ich glaube, das ist der... Nein, ich weiß es nicht. Ist das der Chap? Okay.
Ja.
Der kommt ein bisschen schlechter damit zu schlagen, der geht so Conventions, und der hat dann auch so einen CGI-Makeover gemacht, wie so eine Schönheits-OP. Und die Geschichte geht darum, dass jemand die Comicfiguren sozusagen klaut und in so einer Maschine wie so ein bisschen umwandelt, damit sie es nachher können, irgendwie im Ausland so geklaute Filme, also so wie sagen wir so? Film
Mockumentary.
Noch. Ja, nein, aber nicht Mockumentary.
Nein, so die, Trash, wirklich die Trash-Kopien.
Also so Disney-Klons. Genau, ja, so billige so Klons. Und die müssen sie mitspielen. Also es ist eigentlich auch nicht unbedingt ein Kinderfilm. Und er ist huere lustig gewesen. Sie haben huere viele originelle Jokes, eben eher für Erwachsene. Und huere cool gemacht. Das ist einfach vom Design. Ich habe gerade irgendwie damals noch einen anderen Trickfilm gesehen. Ich glaube, The Bad Bunch. Oder ich weiß es auch nicht mehr. Nein, Bad Bunch ist Star Wars, oder nicht? Ja, Bad ich glaub, Guys, ich weiß, Bad Guys geschaut und der war ja, so ein generischer Quatsch gewesen. Und ey, der ist einfach so farbenfroh, hure kreativ, super geile Jokes und ey, von A bis Z eine unhure gute Unterhaltung, mega, weißt du, auch so geil düstere Sachen auf eine Art wie der Peter Pan. er wird so ein bisschen als der Creep dargestellt, der einfach so ein bisschen bei den Mädchen ins Zimmer schwebt, weil ich meine, wenn du die Story mal genau anschaust, und jetzt ist er einfach irgendein so ein Hustler, der irgendwie eben irgendwie so ja, er ist auch so ein Krimineller jetzt und so. Und ja, jedenfalls Chip und Chap, sie finden sich dann wieder, weil sie haben sich verstritten und dann lösen sie natürlich schlussendlich den Fall zusammen, obwohl sie ja einfach nur Schauspieler sind. Und eben, coole Witze wie der Sonic mit seinen echten Zähnen, findest du auch irgendwo an einer Convention, weißt du? Ja, die erste Version vom Sonic-Trailer und so.
Ja, ja.
Ey, wirklich, also das war eigentlich eine meiner Überraschungen von diesem Jahr. Mhm. So, da findest du so, ja, den schaust du jetzt an, aber ich habe ihn wirklich richtig geil gefunden. Chip and Dale, Rescue Rangers, das ist mein Platz 3.
Natürlich auch ein Service an genau die, die in unserer Generation gross geworden sind, logischerweise. Finde ich geil, dass sie es so gemacht haben und nicht nochmal irgendwie für Kinder etwas aufgespannt haben. Ich habe noch nicht gesehen, aber wäre etwas, was ich gerne schaue.
Genau.
Ist wirklich auch noch so erstaunlich zynisch, vor allem gerade für einen Disney-Film. Ja. Und hat wirklich ein paar geile Meta-Kommentare drin, so Zeugs. Also, ist wirklich eine Überraschung auch für mich gewesen. Wirklich geil.
Der Joke über den Donald Duck, weil der immer unten ohne rumläuft und die einen sagen, leg mal Hose an, du bist nicht der Donald Duck.
Ja, gut. Genau.
Auch sie finden es weird. Ja. Alright. Okay, Simon, deine Platz 3?
Mein Platz 3 ist The Northman von Robert Eggers. Robert Eggers hat The Witch und Lighthouse gemacht, zwei Filme, Horrorfilme damals, wo ich mich sehr dafür konnte begeistern. The Witch, dort, wo es in dem Siedler-Milieu, sage ich jetzt mal, spielt, wo so Leute dann noch eine Hexe sehen. The Lighthouse, so zwei Licht, ja, wie sagt man denen? Lighthouse, wie sagt man dem? Leuchtturmwächter, lecker zu Blackout. Leuchtturmwächter, wo sukzessive Touren dreht und der Northman nimmt jetzt gerade ein einen anderen Weg. Der Northman ist mehr ein Action-Spektakel, der Hamlet als Wikinger-Saga, wenn man so will. Der Held dort heisst auch Amlet. Er sieht das Bub wie sein Onkel, sein Vater, der König von dem Wikinger-Dorf, von der Wikingerreich umbringt und er muss dann flüchten, weil er hat natürlich auch, der Onkel hat auch den kleinen Bub dort auf der Rechnung und er flüchtet dann auf Russland und schwört Rache und schließlich ist er in dem Russland, wo er ist, gehört er, bekommt er irgendwo mit, dass offenbar jetzt sein Onkel auf Island gegangen ist, weil er vertrieben worden ist aus Norwegen oder wo immer sie ursprünglich sind. Und tut sich dann als Sklave quasi auf Island verfrachten lassen und in dem Dorf von seinem Onkel startet er dann so quasi Unmut, bis er nachher sich in einem grossen Finale dann als im Onkel recht. Und wer Robert Eggers kennt, der weiss, es ist immer sehr so ein am Mystischen, wo aber nie so konkret wird, so der Witch ist so, aber es hat auch der Lighthouse ist so, es geht immer so ein bisschen um mystische Geschalten, wo man dann aber nie so richtig wirklich sieht. Und das ist auch da so. Also die Mystik kommt aber jetzt aktiv erst mal vom Protagonist her und nicht umgekehrt, übernimmt die Mystik quasi der Protagonist. Also es ist so ein bisschen umgedrehtes Spiel für den Regisseur. Sensationell inszeniert, wieder extrem bildgewaltig, ein Hammer Cast. Nicole Kidman spielt mit, Ethan Hawke, Anna Taylor-Joy, die kennt man von der Schachserie auf Netflix, Willem Dafoe wieder, wo er schon beim Lighthouse mitgespielt hat, also sensationell. Braucht seine Zeit auch, um es zu erzählen, aber es ist also wirklich sehr, sehr, sehr ein schöner Film und es zeigt, dass ein epischer Schlusskampf, nicht wie bei Marvel, muss 30 Minuten lang sein und 27'000 Schnitte haben. Es reicht auch wirklich nur zwei Minuten und zwei Schnitte. Und es ja, ist aber, alles verzählt.
Aber hat es also, einen Skybeam? Aber meine, ohne Skybeam ist ja kein, ja, kein Schlusskampf.
Nein, wirklich, für mich, er ist irgendwie in den Kritiken ein bisschen untertaucht, habe ich gefunden. Ich habe gar nicht richtig mitbekommen, dass der rausgekommen ist. Und habe ihn dann geschaut und ohne irgendwie gross voreingenommen zu sein, weil ich halt eben die anderen Filme vom Eggers schon sehr gut gefunden habe. Und hat mich wahnsinnig überzogen. Für mich Platz 3, The Northman.
Ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, aber das in welcher Zeit das er spielt?
Wikingerzeit, ja.
Ah, das hast du mal gesagt. Okay,
ja, das ist ein Wikinger-Ding. Also so 800, 900, irgendwie sowas. Ja. Also so, es ist auch so, es gibt dann immer so Anspielungen. Also sie sind ja sehr so eine Naturreligion, aber so die ersten Christen kommen schon, so dass der Struggle kommt auch so ein bisschen mit denen vor. Aber schlussendlich ist es einfach eine Rache-Story. Ja, genau. Also sensationell. Wirklich alle gut empfehlen.
Ja, also ja, sieht auch recht geil aus, hat die ähnliche Besetzung, ja, habe ich gesehen, wie der Lighthouse. Also
ja, es sind ja ein paar Schauspieler noch dabei, auch der, wo bei Game of Thrones und bei The Office UK, dort spielt der Finch, hey, der ist auch wieder dabei. Ja, es sind wirklich, er hat so ein bisschen, glaube ich, da ein paar Talente um sich geschart, so ein paar Musen, die er damit arbeitet. Und ja, wirklich sehr, sehr schön. Aber es, im Vergleich zu The Lighthouse oder The Witch, wo wirklich nur an einem Ort spielt, ist das wirklich schon fast also so ein Epos oder ein Odyssee. Weil sie, du siehst, noch so ein bisschen, wie es dort überfahren auf das Island und natürlich isländische Landschaften sind gigantisch und so. Huere geil.
Ich bin auch über den gestolpert, einfach, als ich natürlich auch Rotten da Top 100 angeschaut habe. Hey, das ist wieder so eine Liste. Oh, Scheiße, den muss ich auch noch schauen. Ah, den muss ich auch noch schauen. Ah, den, ja, okay, muss ich auch noch, ah, den muss ich auch noch schauen. Hey, ich hätte über 20 Filme, die ich jetzt wirklich über Weihnachten muss schauen. Ich, das schaffe ich
nicht. Gefällt, also, der gefällt beiden von euch. Er hat eine gewisse Brutalität drin. Also, meine Frau würde nicht mitschauen wollen, aber euch beiden gefällt das sicher.
Das ist schwierig, ich muss allein schauen. Ja, ja, gut. In dem Fall, Luca, was ist deine Nummer 3?
Ja, du musst jetzt halt schnell weglosen, Phil.
Ich weiß, was kommt. Ja, kann nur etwas sein.
Es ist natürlich Top Gun Maverick.
Ah, nein!
Ein Tom Cruise Film und ja, es ist ein heikles Thema, wenn es um den Tom Cruise geht.
Lalalalalala.
Darum weiss ich. Und ich weiss, der Phil hat besonders fest, ich weiss noch, damals beim Podcast haben wir extra eine Woche ausgewählt, wo du nicht dabei bist, wo wir mit dem Film geredet haben. Aber der Film ist halt einfach verdammt geil. Man kann halt nicht, es ist halt wie bei der Liebe, man kann nicht immer auswählen, wo sie hinfliegt. Und ja, Top Gun Maverick hat mich einfach verdammt weggeblasen. Top Gun Maverick ist die Fortsetzung vom Düsenjet-Action-Klassiker aus dem Jahr 1986. Damals wie heute hat sich im Film alles um die Pilotenakademie gedreht, wo eben nur die besten 1% vom Land ausgebildet werden. Und die Akademie, die heisst eben Top Gun. Und auch noch 86 ist dort der Tom Cruise selber einer von diesen, wie sagen wir, diesen Kadetten gewesen oder ausbildenden, ja, Piloten. So ein richtiger Haudegen, Draufgänger, Rebell, sein Codename ist halt Maverick auch drum. Und über 35 Jahre später jetzt in der Fortsetzung wird er selber zum Ausbilder. Also der, wo die neue Generation soll auf Vordermann bringen, ihren Respekt und ihre Anerkennung muss er sich natürlich zuerst mal verdienen, weil die sehen ihm alle den alten Hass, fossil, der hat doch nichts mehr zu suchen in einem Flugzeug, der kann das doch nicht mehr, bla bla bla. Und natürlich, es kommt, wie es kommt. Der Feind greift dann an und der Tom Cruise muss trotzdem wieder in das Flugzeug hineinhocken und mitfliegen, weil er ist halt einfach immer noch der Geilste und der Beste. Hey, es ist ein Tom Cruise-Film, was erwartet ist. Der Feind übrigens, sind im ersten Teil sind das noch die Russen gewesen. Im zweiten Teil hat man die Nation ganz bewusst nicht erwähnt, aber es ist offensichtlich, dass es immer noch die Russen sind. Das finde ich auch noch geil gefunden. Ja. Top Gun Maverick ist einfach ein richtig geiler Actionfilm nach alter Schule. Also wirklich so männliche Schnauzer, geile Pilotenbrüllen, kernige Sprüche. Und natürlich dürft Beachvolleyball-Szene in den Golden Hours oben ohne T-Shirt nicht fehlen, damit auch ja alle die muskelbepackte Oberkörper sehen und damit alle sehen, wie viel Workout die gemacht haben, um für den Film vorbereitet werden. Also richtig männlich. Ja, aber im Film gelingt das Unmögliche, das, was ich wirklich nicht erwartet hätte, nämlich 35 Jahre später, nach dem ersten Film, irgendwie immer noch das einzufangen, was der erste Film schon so geil gemacht hat, die Nostalgie von den 80er Jahren, die Vibes und vor allem die Action auch auf ein neues Niveau zu heben. Wirklich so ein Update ins Jahr 2022. Das haben sie vor allem damit gemacht, dass viele Flugzeugstunts, also eigentlich wahrscheinlich so fast die meisten, die man im Film sieht, haben es tatsächlich mit Profipiloten gemacht. Also wenn du den ersten Top Gun-Film siehst, gibt es ein paar Shots von draussen, Jets von außen, aber eigentlich die krassen Szenen sind alles wie so ein Modell. Du siehst ganz genau so Modellflug, die irgendwie ein bisschen so rumfliegen. Und da haben sie halt wirklich mega viel mit Profipiloten gemacht, die die Stunts in echt machen. Erstens. Und zweitens, was ich noch viel krasser finde oder viel geiler finde, ist, dass man all die Schauspieler und Schauspielerinnen, es hat auch weibliche Piloten, hey, wir sind im Jahr 2022, sie haben die wirklich in ein Cockpit da, natürlich ein Zweier-Cockpit mit dem richtigen Pilot vorne, aber das siehst du ja im Film nicht. Im Film ist es so, als ob die das Flugzeug wieder fliegen. Und wenn sie dann die Stunts machen und die Gehkräfte auf die Schauspieler einwirken und ihre Gesichter sich anfangen zu verziehen und verformen und sie so, dann ist das alles echt, oder? Das ist nicht gespielt. Das ist nicht wie im ersten Film einfach ein Dude in einem Cockpit vor einem Bluescreen oder was auch immer, der ein bisschen so tut, als ob er umeinander geschüttelt werden würde, sondern die werden verdammt drangsaliert von diesen Gehkräften. Und das trägt einfach mega krass dazu bei, dass die Illusion, dass voll dabei bist in dieser Action, dass es sich echt anfühlt. Und das macht den Film einfach mega, mega spannend. Ja, ich bin wirklich huere baff gewesen. Ich habe das Jahr selten so oft gejubelt im Kinosaal wie bei Top Gun. Tom Cruise Maverick, kann ich jetzt sagen. Top Gun Maverick. Aber ja, halt geile Action, dumme Sprüche, das gehört einfach dazu bei so einer Art Film. Und der Film hat einfach gefetzt. Das ist mein dritter Platz.
Ich glaube das sofort, dass das ein geiler Actionfilm ist. Aber ich will ja nicht wegen dem nicht schauen. Ich finde einfach Tom Cruise ein Trottel. Aber man sieht es auch dem. Ich finde auch, ich habe das Gefühl, das merkst du aus dem Trailer, dass das von der Machart ein geiler Actionfilm ist. Glaube ich sofort.
Mhm. Cool. Und mich stört schon so die Fotos, die ich auf Reddit gesehen habe, wo dann nachher die Navy und irgendwie so direkt vor dem Kino Recruitment betrieben haben. Ja. Das ist schon eine massive Ami-Militärverherrlichung, oder?
Mhm, ja, vor allem gut, weißt du, der Witz ist ja eh, dass ja das hat man da sieht man aktuell im Krieg mit Ukraine und Russland, dass die Flugis gar keine Rolle mehr spielen, weil es doch irgendwie mittlerweile mit einer Flugabwehr, das ist alles abholen.
Ja, ja.
Aber, aber das spielt, nein, gut, das ist natürlich egal. Aber genau, wir sind da irgendwie, wir stürzen dann auch nicht jetzt das mit der Flugabwehr, sondern eben die Personen.
Ja,
aber,
ja.
Genau. Was sicher ein geiler Film. Also gut, Top Gun, Platz 3 beim Luca. Stimmt, den habe ich komplett vergessen, aber ja.
Ja, du hast ihn
auch gesehen. Wir sind auf der Liste. Alles gut. Aber komm, wir bleiben gerade actionlastig. Mein Platz 3 ist RRR.
Oder? Platz 2 meinst du?
Ich überlege gerade wieder, für was die Abkürzung... Platz 2. Ich habe ehrlich gesagt schon vergessen, für was die Abkürzung steht. Ich glaube... Ich weiß es nicht. Irgendwas Revenge. Ich glaube, es ist nicht einmal immer die gleiche Abkürzung, je nachdem, was du nachschaust. Es ist ein indischer, ein Bollywood-Actionfilm und ich glaube wirklich der vielleicht der definitiv einer von den abgefahrensten Actionfilmen, die ich je gesehen habe. Ich bin wirklich auch nie mehr 3 Stunden lang so gut unterhalten gewesen. Der Film ist wirklich einfach 3 Stunden auf 200. Und es spielt so Kolonialismus in Indien, die Engländer sind noch dort, also die Briten. Und es erzählt die Story von 2 Personen. Der eine ist so ein Revolutionär, der will, ich glaube, seine Cousinen oder so, jedenfalls einfach ein kleines Mädchen befreien, der halt auch von irgendwelchen reichen Engländern einfach irgendwie... abgekauft, entführt, das ist dann so das Gleiche. Oder? Vermutlich haben sie irgendwie ein Münzchen bekommen, damit sie die mitnehmen können, weil sie gut singen können. Er will die befreien und eben halt Revolution und so. Und die andere Person ist ein Beamter, ein Polizist und ihre Story führt sich dann zusammen. Und er ist wirklich die ganze Zeit Action und zwar vom Abgefahrenigsten. Weißt du nicht, er ist wirklich so high-end produziert auch. Ich glaube, es ist der teuerste Film, wo Indien gemacht hat. Und einfach so absurd. Weißt du, wirklich, du bist einfach immer mit einem breiten Grinsen vor dem Fernsehen, weil es so absurd, aber einfach auch geil ist. Und eine von der geilsten Szenen, ich habe sie damals schon erzählt, ist dort, wo die beiden sich kennenlernen. Dann stürzt irgendwie ein... Zug von der Brücke, brennt irgendwie, das Öl läuft aus und ein kleiner Bub dort in der Mitte und alle schauen zu, die einen vom Strand unten, vom Flussufer und der andere von der Brücke. Und die beiden Typen, oder, die schauen dann runter und dann müssen gerade reagieren, oder, und sehen einander, der andere will auch und sie wissen gerade, was gemeint ist und der eine nimmt dann den Töff, rast auf, der andere ein Ross und springt aufeinander zu. Springen von der Brücke ab, der eine nimmt noch so eine Flagge und dann irgendwie drängt er sie durchs Wasser, kann dann irgendwie so um sich umwickeln, damit er durchs Feuer durchkommt, der andere schnappt gleichzeitig den Golf und so. Es ist alles völlig over the top und es hat nonstop so Szenen. In der einen irgendwie gegen Schluss, dann wird der eine wird gefangen, dann ist er irgendwie 3 Wochen ohne Essen im Knast und dann kommt schon der Kommandant, ja, jetzt haben wir den Willen gebrochen und so. Und der ist schon immer am Pull-Ups, so ein Klimmzeug machen und ist immer noch am verdammten Kasten. Irgendwann verletzt dich dann aber gleich kurz mal einen. Vermutlich haben sie ein Bein gebrochen, aber das ist da, weißt du, einfach, das kannst jetzt auch kurz nicht laufen.
Ja.
Und dann macht es einen auf Mario Double Dash, Mario Kart Double Dash, wirklich. Er nimmt den Huckepack, der andere hat 2 Flinter und ballert um und der andere rennt um und ey, es ist so gut. Es ist ein verdammter Genuss gewesen. Ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie so etwas, so etwas Absurdes habe ich noch nie gesehen, aber wirklich gut. Und CGI von den Tieren ist ein bisschen cheap, aber auch das spielt keine Rolle, wirklich, sie prügeln auch noch mit Tiger. Also, es hat so viele Szenen, es hat sogar Tanzszenen, natürlich, wo es bis zum Umkehren tanzen, so Dance-Offs und so. Hey, den müsst ihr euch geben. RRR heisst der, ich glaube, es geht dann halt nur in Originalsprache, aber respektive, ich bin der Meinung, er ist irgendwie schon synchronisiert, weil es wirkt wie so nicht lippensynchron, obwohl wir es auch auf Indisch, glaube ich, geschaut haben. Ich weiß es gar nicht, was in welcher Sprache wir es geschaut haben. Jedenfalls mit Untertiteln. Das ist jedenfalls meine Nummer 2.
Der läuft, glaube ich, auf Netflix, oder?
Ja,
der,
genau.
Ich habe den eben auch recht lang. Ich wollte immer noch schauen. Ich habe einfach noch keine 3 Stunden gefunden. Aber der hat auch auf Rotten Tomatoes hat verdammt gute Reviews. Also sowohl von Zuschauern als auch Kritikern. Und alle sagen, ja, er ist völlig over the top und übertrieben. Aber irgendwie genau das, dass der Film, dass er so zelebriert, und irgendwie so, es ist einfach, man muss es gesehen haben.
Ist so, und er ist eben eine gute Machart, nicht irgendwie so, weißt du, so B-Movie, oder? Sondern er ist wirklich einfach, vielleicht jetzt nicht gerade Hollywood Top-Tier, aber irgendwie, also schon, spielt dort mit.
Genau, Bollywood hat
aufgehört. Ja, also, Simon, deine Nummer 2.
Nummer 2 ist Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. Der hat There Will Be Blood und Phantom Thread gemacht. Die geht um einen 15-jährigen Kinderstar, der Gary Valentine, gespielt von Cooper Hoffman. Das ist der Sohn von Philip Seymour Hoffman Selig. Und der hat dann, wirft gerade am Anfang ein Auge auf die Assistentin von der Schulfotograf, oder vom Schulfotograf, so muss ich sagen, Alana Kane, die ist aber doch 10 Jahre älter als er. Die ist gespielt von der Alana Haim. Haim kennt man als so eine Girlband, sie und ihre Schwestern haben eine recht coole, so eine Elektropop-Band. Und ja, in dem ganzen Film geht's hin und her zwischen diesen zwei. Setting ist sehr cool, weil es spielt so in den 70ern mit realen Hintergründen, Ölkrise. Dann irgendwie kommt Barbara Streisand sehr prominent dort vor. Also nicht als Barbara Streisand, sie wird einfach so erwähnt. Absolutes Star-Aufgebot auch da mit Tom Waits, Sean Penn, Bradley Cooper. Und es ist einfach ein gigantischer Film, wo sehr schön so... Ja, die 70er Jahre in den USA, er spielt in den USA, das habe ich noch vergessen zu sagen, aber ist ziemlich klar. 70er Jahre in den USA zeigt und das Erwachsenwerden und das Jugendlichsein und so das nicht genau wissen, auch als 25-jährige pseudo-gestandene Frau, die Assistentin von einer Kamera, von einem Schulfotograf ist und so als Kinderstar, der aber schon ein bisschen erwachsener ist als alle anderen, oder? Und die sind so, die drehen so, die sind so in einem Orbit umeinander und es passieren natürlich jenes Geschichten mit denen zwei. Es geht also, dass es so schnell vorwärts geht, ist irgendwie, ist auch so stellvertretend dafür, wie die Jugend ist, oder? Passiert ja jede Woche wieder irgendetwas anderes. Und alles ist noch wichtiger als das, was letzte Woche passiert ist. Und du verliebst dich 5-mal in einer Woche. Und das bringt's mega geil über. Ein easy Soundtrack. Wirklich ein sehr cooler Soundtrack. Und wirklich einfach verschrobene Personen. Eine sehr schöne so eine Satire. Also, es ist wirklich, das ist eine Komödie, würde ich sagen. Aber sehr mit ganz viel Herz. Herz. Ein sensationeller Film, kann ich nur allen empfehlen, den schauen. Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. Ja, das ist mein Film das Nummer 2 von dem Jahr.
Das ist auf meiner Liste, eben, seit du dort im Podcast schon mal von dem erzählt hast. Dann muss ich mir schon, irgendwie muss ich den mal irgendwo reinbringen.
Ja, also das ist jetzt ein Feel-Good-Movie, wo du ganz gut mit Freundin kannst schauen. Vielleicht nicht ganz jugendfrei, aber mit Kind, aber tatsächlich, nein, der ist wirklich, das ist ein sehr geiler Film, auch einfach zum am Sonntagabend mal schauen und so. Da musst du jetzt nicht, da kannst du auch wirklich Hirn abschalten und einfach geniessen und vielleicht das Tränchen verdrücken, auch zwei. Und gut lachen, wirklich. Bradley Cooper ist sensationell in dem Film. Wirklich sensationell. Okay. Hammer-Film. Ja.
Also, so ein bisschen Coming-of-Age-Story kann das sein?
Coming-of-Age, natürlich. Es geht nicht ohne Coming-of-Age bei mir. In Top 3 am Schluss vom Jahr. Natürlich ist es sehr Coming-of-Age. Ja, Licorice Pizza. Übrigens, wieso das Licorice Pizza heißt? Das heißt eine Lakritz-Pizza. Dann habe ich gedacht, what the fuck, wer isst eine Lakritz-Pizza? Ist das in den 70er ein Ding gewesen, oder was? Licorice Pizza ist ein Übername für Vinyl, oder? Weil sie so rund und schwarz ist und es aussieht aus wie eine Lakritz-Pizza. Darum Licorice Pizza. Kleiner Effekt.
Das macht Sinn.
Ja. Ja, Fun Fact. Ja, das ist aber, Simon kämpft selber noch mit Coming of Age, darum muss er einfach in diesen Filmen immer irgendwie eine Inspiration holen.
Ich weiss im Fall auch nicht, ich kann irgendwie einen Narren gefressen. Ich finde das so eine gute Zeit. Vielleicht ist es auch irgendwie mein, ich weiß auch nicht, vielleicht renne ich so noch meiner Jugend nach oder so. Ich weiss, keine Ahnung.
Ja. Die sind aber auch populär, ich schaue die auch gerne. Also schon.
Ja, also weißt du, irgendwie ist das ein bisschen eine bessere Zeit. Und jetzt gut, in den 70ern bin ich eigentlich schon noch nicht gelebt und so, aber es bringt das schon geil über so, vor allem auch die Jugend. Es ist zeitlos, es spielt halt einfach in den 70ern, aber das ist ein zeitloser Film auch so. Mit sehr viel Seitenhieb natürlich an die Epoche, aber das kann man auch einfach ausblenden und sonst richtige Freude haben. Ja.
Okay. Gut, Luca, deine Nummer 2?
Ja, meine Nummer 2 ist The Batman.
The Batman!
The Batman!
Ist der das Jahr oder so?
Habe ich auch noch einen
Ja, der ist, wann ist er? Anfangs, Mitte. Sag jetzt nicht
etwas.
Mach mir jetzt nicht Angst. Mach mir jetzt nicht Angst.
Nein, wenn.
nein, der ist. Moment, nur zum sicher gehen. Jetzt bringst du mich gerade.
Nein, ist schon das Jahr. 22, er ist schon das Jahr.
Ja, hey, ja. Mach mich nicht nervös.
Nein. Ich habe ihn auch überlegt. Okay. Sommer vermutlich.
Okay. Ja, irgendwo dort umeinander. Ja. The Batman hat nämlich, ist bei mir auf meiner Platz 2, hat nichts mit dem DCEU von Zack Snyder, Ben Affleck, Henry Cavill und so weiter zu tun, sondern spielt es im ganz eigenen filmischen Universum. Tatsächlich steht der Bruce Wayne im Film noch ganz am Anfang von seiner Batman-Karriere. Er ist erst seit 2 Jahren der dunkle Ritter von Gotham und weil er halt noch eher jung ist, ist die Hauptrolle auch einem eher jungen Schauspieler zugekommen, nämlich Robert Pattinson. Und der Robert Pattinson kennt man halt von der Twilight-Saga vor allem, oder vielen, der breiten Masse, aber trotz aller Kritik...
Achtung, sorry schnell, darf ich schnell unterbrechen, und auch The Lighthouse. So,
jetzt. Ja, voilà, zu dem wollte ich jetzt kommen, weil trotz aller Kritik hat er sich doch zu einem gestandenen Schauspieler gemausert, finde ich. Er hat in vielen mega coolen Filmen mitgemacht und sich wirklich entwickelt, eben unter anderem in The Lighthouse oder in Tenet, finde ich, hat er auch grandios gespielt und in The Batman spielt er The Batman tatsächlich richtig, richtig gut. Story dreht sich um den Mord an einem wichtigen politischen Kandidat. Der Mörder ist unbekannt. Komisch sind nur all die Rätsel, die er hinterlässt. Die Riddles. Zum Glück ist sie aber der Batman, der um einiges gescheiter ist als Polizei und die Rätsel kann lösen und darum so auf einer quasi Schnitzeljagd ist, auf der Jagd nach dem Riddler. Aber er muss sich einem sadistischen Mord nach dem anderen stellen, weil der Serienmörder, der Riddler, der ist ihm einfach immer einen Schritt voraus und hat es offenbar auf die gesamte Elite von Gotham abgesehen. Und die Elite, warum ausgerechnet die Elite? Die hütet ein düsteres Geheimnis, wo eben die Stadt in den Abgrund schicken. Ja, The Batman ist definitiv die Filmadaption, wo der Dunkle Ritter tatsächlich am meisten Views wirklich eins zu eins aus den Comics nimmt und auf die Leinwand tut. Der Film ist nämlich düster, er ist schwer, er ist alles andere als leicht verdaulich. Der Batman seine Geschichte wird bewusst langsam und so richtig bedeutungsschwanger erzählt, so wie ein fest zusammengeknülltes Papier, das man vorsichtig auseinanderfaltet, um dann das Gesamtbild zu sehen. Er ist von inneren Dämonen geplagt. Sie treiben ihn immer wieder genau am Rand von dem Wahnsinn, der ihn von den Bösen unterscheidet. Weil ich meine, er ist ein Dude in einem Fledermauskostüm, der auch Selbstjustiz übt. Aber Nadisna findet heraus, dass eben er nicht Symbol von der Rache kann sein oder dass der Staat nicht hilft, sondern er muss Symbol von der Hoffnung werden. Und das ist eben dann doch ein cooler Character-Arc, wenn du so einen düsteren Film hast und du siehst, an welchem Platz oder wo er anfängt charakterlich und wo er am Schluss aufhört. Es klingt ein bisschen cheesy, ist es im Film echt nicht, finde ich. Und ja, besonders in Erinnerung ist mir die erste Szene geblieben, wo eben genau zeigt, wie er vorgeht, der Batman, oder wo für mich wirklich die Art und Weise, wie ich Batman im Kino gesehen habe, komplett verändert hat, weil er kann natürlich nicht überall sein, aber er könnte überall sein. Und genau die Angst, dass, wo die Bösen haben, wenn sie ihre Verbrechen begangen und dann im Schatten schauen und könnte in jedem Schatten könnte er sein und auf sie lauern und vorkommen und wie die dann so die Angst haben, so, oh shit, mache ich, soll ich das jetzt? Und dann sehen sie das Symbol von ihm am Himmel, so, fuck, er könnte jetzt da sein, er könnte nicht. Das ist etwas hure Geiles. Und wirklich, bei The Batman habe ich das erste Mal einen Dude im Fledermauskostüm gesehen und nicht gedacht, ja, das ist eigentlich ein bisschen lächerlich, aber ich nehme es jetzt einfach mal hin, weil es ist Batman. Wir kennen Batman nicht anders, sondern dort im Film habe ich wirklich das erste Mal gedacht, okay, der macht mir schon ein bisschen Angst. Also, den finde ich jetzt doch auch ein bisschen gefürchtig. So. Es ist wirklich handwerklich mega gut gemacht. Der Regisseur war Matt Reeves gewesen und er hat das echt angebracht. Es ist der x-te Batman-Film und er fühlt sich trotzdem frisch und anders an als alles, was ich jemals vorher von Batman im Kino gesehen habe. Auch ganz anders als Tim Burton und so weiter. Also, ja. Ich habe den Film sogar dreimal im Kino gesehen, der einzige Film, den ich dreimal im Kino gesehen habe. Ich bin wirklich süchtig nach dieser Welt, nach dem Gotham, nach dem Sündenpfuhl, die Stadt, die fast schon ein eigener Charakter ist und ich habe einfach nicht genug bekommen. Ich finde das ganz wirklich einfach ein geiler Film. Das ist mein Platz. Two.
Okay. Ich habe auch sehr geil gefunden, dass du auch sagst, dass man dass man mal so ein bisschen die Furcht. Ich finde, wie es hätte noch krasser können sein, aber am Anfang ist es geil, es war ein Horrorfilm inszeniert. Mhm. Das habe ich huere geil gefunden. Ich habe insgesamt auch mega gut gefunden, dass gewisse Sachen, ich habe den Riddler teilweise ein bisschen doof gefunden. Einfach so gewisse Sachen, die es für mich nicht perfekt gemacht hat, aber garantiert einen, wenn nicht der geilste Batman-Film. Also, das ist huere gut gewesen. Mhm. Habe ich auch gefunden.
Ja,
okay, voll. Deine Nummer 2. Ich sehe, wir sind nicht ganz in der Zeit. Wir sind schon ein bisschen drüber geschlagen. ja, gut, es ist wie es ist. Also, komm, machen wir weiter mit meiner Platz 1. Und meine Nummer 1 ist Everything, Everywhere, All at Once.
Ah!
Der ist das ist so einer, der ist bei uns irgendwie so spät gelaufen. Und in den USA haben sie den schon mega abgefeiert. Mhm. Und ich habe dann eben auch eigentlich ins Kino schauen, aber es hat dann irgendwie nicht geklappt und so. Schlussendlich die Heike geschaut, aber mit der Frau und so einen, das ist ein richtiger, der ist fertig und finde ich so geil. Das ist jetzt auch so ein richtig erfüllender, guter Actionfilm, aber halt auch clever irgendwie. Die Story geht darum, um Evelyn Wang, die wurde gespielt von Michelle Yeoh. Und sie ist so eine Immigrantin, hat mit der Familie so einen Wäschsalon. Und es geht eigentlich darum, dass sie irgendwie ihre Steuern, müssen, glaube ich, einfach nachreichen und bei einer Steuerprüferin oder so. Und er fängt eigentlich ganz normal an mit so ein bisschen schusslige Familie, aber so, du spürst schon mega das Leben, also schon rein das für sich ist mega gut gemacht. Aber dann fängt es an, oder? Sie kommt dort an und plötzlich passieren komische Sachen irgendwie. Plötzlich siehst du ihren Mann, der irgendwie über das Büro irgendwie hechtet und so. Und du findest so, Moment, was macht der genau? Und dann wird sie, glaube ich, auch von jemandem mitgenommen in ein Kämmerlein und dann fängt sie an wirklich mit so Multiverse, verschiedenen Universen, die zusammenkommen. Und die Story wird einfach abstrus und sie wird immer hin und her gerissen und versucht dann da wieder irgendwie amigs den Leuten zuzuhören, der Steuerbeamtin oder was denn immer, gerade während nebendran gehört sie in einer anderen Dimension, wie jemand ihr sagt, hey, das ist mega wichtig, da steht das Leben auf dem Spiel. Und sie findet so, fuck, was wollen die von mir? Und hey, er wird einfach immer schräger, hat mega geile, wirre Kampfszenen, die einfach auch cool gemacht werden. Vor allem sie spielt sie so gut, wie so ein bisschen defensiv, aber irgendwie lernt sie dann durch die Universen. Es gibt dann wie so einen Trick, den sie, glaube ich, machen können. Ich weiß gar nicht genau wie, aber sie müssen so komische Sachen machen, dann lernen sie wieder irgendetwas. Er hat so viele weirde Ideen von irgendeinem Universum, wo alle Wurstfinger halt.
Ja, ich glaube, ich bei dem, wenn man meine SMS so anschaut.
Ja, genau. Und, nein, wirklich, vor allem wie so der Spagat eigentlich trifft zwischen dem geil choreografierten Actionfilm mit mega originellen Szenen von, manchmal hast du das Gefühl, du bist in einem Stanley Kubrick-Film und dann wechselt es wieder irgendwie in einen Zeichentrickfilm. Und dann aber gleichzeitig auch die Geschichte von der Immigrantenfamilie, so Beziehung, Tochter-Mutter-Geschichte und so. Also es wirklich geht auch ans Herz und so, ein schöner Film. Der bietet einfach alles. Also ich habe den wirklich geil gefunden. Und mir passen die Filme auch immer, wo der mischt sehr fließend Chinesisch und Englisch. Oder Kantonesisch, ich weiß nicht mal. Also ich weiß nicht, ob es Mandarin oder Kantonesisch ist. Die redet sicher beides. Aber auch das, weil es halt so typisch Immigranten, oder, wo ja auch das oft mischt, das macht es so authentisch. Also generell die ganze Familie, mit wie sie lebt und so, und daneben wird in das reingerissen. Unglaublich erfrischender Film und so actionmäßig, wirklich kannst du dir so ein bisschen John Wick fast vorstellen, aber einfach viel weniger brutal, dafür ein bisschen bunter und kreativer. Everything, Everywhere, All at Once, das ist meine Nummer 1.
Cool, ja. Wir haben angefangen zu schauen, meine Frau hat ihn aber irgendwie nicht so gefühlt, aber ich hätte irgendwie noch Bock, ich weiß nicht, das hat wie so ein Ding gegeben, ich glaube, es wäre nach 5 Minuten gewesen, dann wären wir voll drin gewesen, aber irgendwie sind wir raus runtergefallen in dem, ja, oh. Weiß nicht, aber ich habe recht, also den Anfang habe ich recht cool gefunden.
Unbedingt schauen. Ich habe ihn auch das erste Mal vor 2 Monaten gesehen. Das war der Film, den ich vor dem Podcast aufnehmen gesagt habe. Den habe ich knapp aus meiner Top 3 droppen lassen. Weil habe ihn dann nicht können. Der ist tatsächlich hure geil. Ich bin ihn mit meiner Frau schauen und ich habe ihr nicht gesagt, um was. Ich habe ihr nur gesagt, das geil. Ist der Titel. Sie hat keinen Trailer gesehen. Sie hat nicht gewusst, um was es geht. Geil. Sie hat nichts gewusst. Und sie hat gesagt, es war ein verdammt geiler Trip gewesen. Nichts zu wissen. Und du denkst schon mal, ja, okay, es geht ein bisschen um Immigranten von mir. Und plötzlich, Multiversum? What? Fangen jetzt an zu fighten? Einfach der völlig crazyste Trip gewesen, den sie jemals gehabt im Kino. Aber sie war auch total begeistert gewesen. Und ich auch. Also wirklich geiler
Film. Ich habe im Video gerade noch eine kurze Szene, die es auch sehr gut illustriert, wo es einfach wechselt. So, das ist das Geile, es wechselt von so einer Szene in die nächste mit völlig anderem Stil und Inhalt und so. Und die Übergänge sind huere geil gemacht. Das ist wirklich, ich könnte gerade nochmal schauen. Wirklich. Ja. Vielleicht nicht 3-mal wie du, aber oder Kino. Egal. Komm, ja. Dann machen wir weiter. Bin ich jetzt gespannt auf Simon und deine Nummer 1. Bitte schön.
Gar keine Frage. Und mit weitem Abstand Drive My Car von Hamaguchi Ryusuke. Ein unglaublich spektakulär langsamer Film, der 3 Stunden geht. Allein 40 Minuten geht der Prolog, bevor das überhaupt der Filmtitel eingeblendet war. Aber es ist, ich bin keine Sekunde in dem Film irgendwie, ist mir langweilig geworden. Oder es hat wirklich alles passt so krass zusammen. Aber die Story ist so, das denkst du, ja, aber das ist es. Es ist so einfach erzählt. Der Theaterregisseur Kafuku, der verliert seine Frau, nachdem sie schon ihre Tochter verloren haben. Und dann, das ist so ein bisschen der Prolog. Und dann wird er an ein Theaterfestival in Hiroshima eingeladen. Und dort trifft er dann eine Fahrerin, Misaki. Er will zuerst ihr nicht den wunderschönen Saab, den roten Saab, den er hat, anvertrauen. Er findet, das muss er selber machen, weil er übt auf dem Weg, er hat extra das Hotel ein bisschen weiter raus von dem Theaterfestival, übt er amix die Dialoge, damit die wirklich teilkommen für sein Theaterstück, das er dort inszenieren sollte. Schlussendlich wird ihm die Fahrerin dann quasi aufgezwungen und es entsteht eine sehr ungewöhnliche Freundschaft zwischen diesen zwei und sie erleben dann halt, ja, während der Inszenierung von dem Theaterstück, wo eigentlich wirklich nur so Table Reads besteht, also es ist sehr viel, ist einfach um den Tisch herum und die Schauspieler, die üben, und er ist ein verdammt versessener, so, es muss alles perfekt sein, erleben die zwei nachher so ein bisschen, erleben die sich einander und lernen sich kennen. Und es ist einfach extrem schön gemacht, extrem schön inszeniert, von den Bildern her, und es ist ein sehr menschliche Story von, aber auch von einem, auch dann, er ist eben so, als Regisseur ist er eben dann fast nicht so menschlich irgendwie. Aber es ist, ja, es ist extrem. Ich kann es fast nicht erklären, weil man würde jetzt, wenn man das so lässt, dann hat man das Gefühl, hey, gar keinen Bock auf so einen Film zu schauen, was soll das? Aber es ist extrem, es ist so schön. Es ist so gut und es ist so gut gespielt. Das Abgefahren ist, er tut eben als Regisseur ist sein Markenzeichen ist, die Leute, die in seinen Theaterstück auftreten, die treten ihrer Muttersprache auf. Und es hat zum Beispiel auch einen Gehörlose drin. Also eine Taubstumme, die dann natürlich mit der Taubstumme, mit Zeichensprache quasi Theater spielt, was auch ein bisschen speziell ist. Ganz am Anfang übrigens, als kleines Easter Egg, hat es einen, der auf Schweizerdeutsch Theater spielt. Drin. Also es ist ein japanischer Film, der legit einfach Schweizerdeutsch kommt. Ich bin im Kino so gewesen. Machen Sie das für jedes Land echt? Passen Sie das an? Aber nein, es ist effektiv einer auf Schweizerdeutsch. Ja, das ist die Spannungen zwischen dem Schauspieler und dem Regisseur und dann noch die Fahrerin, die ihn irgendwie einerseits wieder ein bisschen abholt, aber ihn auch immer so wieder ein bisschen challenged und so. Sensationell. Wirklich unglaublich verdient auch den Oscar gewonnen als beste ausländische Film. Ich glaube, Gang gewonnen und so. Es ist etwas vom Schönsten. Das sind wirklich tolle 3 Stunden. Das ist jetzt ein Film, den ich nicht würde am Sonntagabend schauen würde. Wir haben am Sonntagabend geschaut, das hat funktioniert, wirklich. Wir sind am Sonntagabend ins Kino schauen, das hat funktioniert. Aber da kann man sich, muss man auch ein bisschen in der Mood sein dafür. Das ist jetzt nicht so ein Blockbuster-Action-Ding. Aber Drive My Car mit Abstand, mit grossem Abstand, mein Film vom Jahr. Vielleicht einer von meinen Top 5 Filmen, die ich überhaupt je in meinem Leben gesehen habe. Vom Hamaguchi Ryusuke.
Ja. Schade, ich hätte gedacht, das ist ein Marvel-Film bei dir, aber ja, doch überraschend. Also.
Guardians of the Galaxy hat jetzt beim Simon.
das Christmas-Special habe ich eigentlich schon erwartet.
Christmas-Special, nein, ich kann, sorry. Baum und den Hund. Ich kann wie nicht. Es ist halt auch, vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen, halt mit einer Frau, die Theaterregisseurin ist und so, bin ich vielleicht ein bisschen näher an der Materie. Ich weiss es auch nicht. Ja. Er hat mich einfach wahnsinnig berührt, so irgendwie. Es ist wirklich ein wunderschöner Film.
Das glaube ich sofort. Der Trailer hat mich jetzt auch sehr angesprochen, muss ich sagen, rein von den Bildern her. Das wirklich, wenn du ein bisschen so in der Mut bist, glaube ich das sofort, dass der Film sehr
berührt. Die Bilder sind spektakulär. Also nicht spektakulär in den gärsten Landschaften mit dem härtesten Grading, aber einfach die Einstellungen sind wirklich einfach schöne Einstellungen. Und auch nicht immer die gleichen, auch mal ein bisschen speziell mit Geometrie geschafft. Und so. Einfach geil, super.
Ja. Cool. Nice. Also, Drive My Car. Simon, sein Platz 1. Luca, was ist deine Nummer 1?
Ja, also nachdem der Simon jetzt da die Messlatte sehr hoch gesetzt hat, die künstlerische Messlatte, kann ich sie überbieten. Natürlich mit Avatar and the Way of Water. nein, ganze 13 Jahre nach dem ersten Teil hat es die Fortsetzung von Avatar, bis vor wenigen Jahren erfolgreichsten Film aller Zeiten, tatsächlich endlich auch ins Kino geschafft. Dabei ist die Fortsetzung schon 2010 angekündigt worden und hätte 2014 sollen das erste Mal ins Kino kommen und dann ist sie zigmal verschoben worden. Dann sind Special Effects noch nicht fertig gewesen. Da hat man die Pandemie noch irgendwie gehabt und zwischendurch hat die Welt gewirkt, als ob Avatar nie existiert hätte. Und ja, siehe da, wir haben es doch noch geschafft. Der Regisseur James Cameron hat seine Drohung wahr gemacht und einen Film rausgebracht, der einfach nur absolut umwerfend ist. Avatar The Way of Water knüpft direkt das Ende vom letzten Avatar-Film an. Erinnert uns gerade am Anfang daran, dass die Menschheit auf dem fernen Mond Pandora die Regenwälder hat ausbieten, um dort so ein unheimlich wertvolles, seltenes Gestein zu entnehmen, womit man auf der Erde eben halt saureich wird, tonhaft massig Geld kann machen. Die Heimische von dem Mond Pandora, die Navi, die haben sich aber können erfolgreich wehren und die Menschheit wieder heim, haben nachher die Menschheit quasi wieder heimgeschickt. Nur der Jake Sully und eine Handvoll Forscherinnen und Forscher sind geblieben. Sein menschlicher Querschnitt gelähmter Körper hat Jake aber zurückgelassen und durch seinen neuen, aus seinen Genen geklonten Navi-Körper übernommen, die sogenannten Avatare. Es ist Science Fiction.
Fast ein Jahrzehnt. wer hätte es gedacht?
Fast ein Jahrzehnt ist vorbei. Der Jake und hat längst eine Familie gegründet und ein friedliches Leben geführt, bis eines Tages die Menschheit halt eben doch wieder zurück auf Pandora kommt mit neuen Technologien, Waffen, Armeen und einem alten, totgeglaubten Feind. Ja, soviel zum Inhalt. Schaut, ich bin nicht da, um euch zu sagen, dass Avatar 1 und 2 die tiefgründigste Story hat, wo man nicht schon so oder ähnliche 100 andere Filme gesehen hat. Im Gegenteil, auch storytechnisch Avatar 2 erfindet sich nicht wirklich neu. Es ist alles irgendwie schon bekannt. Aber hey, es geht auch wirklich nicht um die Story. Also für mich ist Avatar immer schon quasi das Vehikel gewesen, um mich in eine andere, komplett andere Welt zu katapultieren und einfach 3 Stunden lang weg zu sein. Ich bin wirklich, die Bilder bei Avatar, jetzt auch noch bei The Way of Water, wirklich, oh mein Gott, also sind ohne Zweifel das Schönste, was ich wahrscheinlich jemals im Kino gesehen habe. Und ich weiss, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen frisch gehypt, weil ich habe den Film erst gerade vor 2 Tagen gesehen. Wenn ich ihn vor einem halben Jahr gesehen hätte, würde ich jetzt vielleicht nicht so schwärmen, aber hey, ich habe wirklich so Freude, Tränen in den Augen gehabt, weil mich die Wucht von diesen Bildern so derart berührt hat. Und das ist
sicher, als es nicht von der 3D-Brille war?
Ja, vielleicht hat auch die mit Tränen in den Augen. Ja, den Film habe ich natürlich auf 3D gesehen. Und ja, also wenn du im ersten Teil das Gefühl hast, biolumineszierende Regenwälder, ich glaube, ich habe es richtig geschafft, vom ersten Teil sagen mindblowing, hey, im zweiten Teil, der Cameron zeigt uns, also quasi wie statt dass er nochmal das Gleiche zeigt, von Avatar tut er quasi die Welt nochmal vergrößern und vor allem aufs Meer vergrößern. Die Unterwasserwelten, die man in diesem Film gesehen sind, wahnsinnig detailliert und schön und wirklich einfach. Ich habe mehrmals gedacht, hey, wie ist das alles aus dem Computer? Ich kann es nicht unterscheiden, wenn ich die Bilder sehe. Weißt du, auch nur schon wie die Wasseroberfläche, die Wellen, die Textur ist, wie das Licht durchbricht und so, wie es auf die Haut kommt. Es sieht so verdammt Foto, wenn sie irgendwie auf der Wasseroberfläche irgendwie einen Sattel festzurren und du siehst, wie sich das Leder mit Wasser irgendwie so vollsaugt und denkst, alles aus dem Computer. Es sieht aus, als ob das wirklich echt ist. Und ich habe das mehrmals gedacht im Kopf. Es geht nicht rein in meinem Kopf. Wie haben sie das gemacht? Es ist wirklich visuell absolut fucking mindblowing. Und für mich ist es darum mein Platz 1, weil ich wirklich bin sehr, ich tue Filmkritiker schreiben, dazu gehört hat, dass man Film muss sezieren, auseinandernehmen, analysieren, was macht jetzt der Schauspieler, warum ist die Story so und so weiter. Und das passiert mir dann einmal auch, wenn ich Normalfilm schaue, wo ich keine Kritik schreibe. Ich habe mega Mühe, mich in einem Film richtig immersiv reinzulassen und einfach den Film zu geniessen. Und bei Avatar ist das 1 Sekunde gegangen, ich bin in dieser Welt gewesen und 3 Stunden später bin ich wieder auf der Erde gewesen. Und hey, es ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner Trip gewesen. Und für mich ist genau das, was für mich Kino ist, was für mich Kinomagie ist, wenn ich 3 Stunden lang einfach weg bin. Und ich habe es mega genossen. Für mich, ja, ich bin vielleicht gerade jetzt ein bisschen gehypt, aber...
Du, das ist ja easy. Aber wie hast du als Referenz den ersten gefunden?
Als Referenz den ersten, den habe ich auch richtig geil gefunden damals, also okay. Auch wieder aus den gleichen Gründen, visuell und alles. Storytechnisch ist es aber auch eher mau gewesen. Also dort war es noch schlimmer gewesen, habe ich gefunden. Das Eis ist wirklich so eine offensichtliche Abkupferung von Pocahontas und der mit dem Wolf tanzt. Das 2 hat eine deutlich eigenständigere Story. Du tut eine eigene Geschichte erzählen und nicht mehr einfach von links und rechts. Es ist einfach nichts. Ich sage in dem Sinne nichts Neues. Aber.
Nein, kein Mensch geht wegen dem schauen. Also, ja. Auch ich würde es. Ich wollte es gestern schauen, damit ich einen Referenzpunkt hätte, damit ich mitschwätzen könnte, aber es ist niemand mitgekommen. Und die Begeisterung hält sich in meinem Umfeld eben recht in Grenzen. Nur ein Kollege. Aber ich kann schon noch schauen, weil eben, ich gehe auch eben so Popcorn-Kino. Ist irgendwie schon wieder lustig. Mich schießt wirklich das 3D ein bisschen an, aber wie gesagt, wenn es jemand gut macht, dann ist es schon so, dann macht es der gut. Der Cameron. Und ja. Dann bin ich gespannt. Also, ja, Luca, seine klare Nummer 1, Avatar. Wie viel? Way of the Water.
The Way of Water.
Ja, auch Way of Water, okay. Gut, dann schauen wir, sind eigentlich fast perfekt in der Zeit. Dann, ich würde sagen, bevor wir gerade zu unseren Serien wechseln, kurze Pipi-Pause, ist das okay für euch?
Gut,
dann, ja. Katze getrunken. also kommt dann, gut, melden wir uns gerade wieder zurück mit unseren Top-Serien-Tipps vom Jahr. Willkommen zurück zu unserem zweiten Teil mit unseren Lieblingsserien vom Jahr. Aber bevor wir mit dem anfangen, haben wir nämlich vorher noch vergessen, unsere unter ferner liefen, wie das Simon das vorgeschlagen hat. Nein, einfach noch ein paar Filme, die wir einfach nur erwähnen oder wo wir auch sehr, sehr geil gefunden haben. Wo bei mir wirklich auch, ich habe es überlegt, die Liste zu nehmen. Und zwar, den habe ich auch kürzlich gesehen und der passt auch jetzt. A Christmas Story Christmas. Hey, der ist wirklich Aha. verdammt gut. Das ist nicht das Remake, Nachfolger zu dem Weihnachtsklassiker, der Christmas Story aus den 80er. Und ey, das glaubst du nicht. Erstens, das ist für die überflüssigste Fortsetzung und sie ist verdammt gut. Also, weißt du, jetzt nicht einfach als nicht nur ein guter Weihnachtsfilm, sondern wirklich ein guter Film. Und mein anderer, der ist weird, die L. Jankowitz Story. Ah. Der ist einfach, der ist weird as fuck. Der ist wirklich geil gewesen. Das sind noch meine Tipps on top.
Voll bei dir, Simon? Bei mir auf der Liste. Bei mir ist noch Krimi, das Fenster zum Hof, das Jahr 2022, übersetzt über so eine Hackerin, die herausfindet, dass er so einen Sprachassistent, über einen Sprachassistent quasi so einen weirden Mord irgendwie herausfindet und dann nachher dort belangt wird und so einen wunderschönen Psychothriller, Krimi dort mit der, ich glaube, Zoe Kravitz oder so in der Hauptrolle. Wirklich ein sehr, sehr ein toller genau. Film, sehr etwas Spannendes. Nicht jetzt irgendwie, nicht Hitchcock-Level, aber cool.
Geil. Luca?
Ja. Ich kann auch, also ich nehme einen rein, wo glaube noch gar noch nicht rausgekommen ist das Jahr, aber nicht mal sicher, ob er das Jahr kommt. Ich habe ihn erst gerade gesehen vor zwei Tagen, ich nehme jetzt einfach rein, A Man Called Otto mit dem Tom Hanks in der Hauptrolle vom Schweizer Regisseur Mark Forster, ist aber ein Remake eigentlich von A Man Called Ove und das ist ein schwedischer und das ist wiederum Verfilmung von einem schwedischen Roman.
Norwegisch,
quasi. Ja. Oder Norwegisch, sorry. Ja,
ich glaube es.
Kann sie. Das ist ein wunderschöner Film gewesen, der mich extrem tief berührt hat über einen Mann, wo es ist eigentlich ein bisschen wie ab, also oben, Pixar oben, mit dem Tom Hanks in der Hauptrolle, einfach ein alter Mann, der seine Frau verloren hat und seitdem extrem grumpy und griesgrämig ist und eigentlich einfach nur noch wollte sein Leben beenden. Aber dann zieht nebendran eine mexikanische, amerikanische Familie ein und wirbelt sein ganzes Leben nochmal durcheinander. Und dann so kommt er langsam wieder zurück eigentlich ins Leben. Ist wunderschön erzählte Geschichte. Absoluter Must-Watch. Der andere, wo ich noch schnell erwähnt habe, ist Smile. Der Horrorfilm. Ich bin eigentlich überhaupt nicht in the market für so Shit. Ich bin reingezerrt worden von den Kollegen und haben mir auch gewaltig in die Hose geschissen während dem Film. Und ja, genau darum ist er eigentlich auch gut, weil er hat seinen Zweck erfüllt, er hat das geschafft, was er hätte sollen. Er hat mir wirklich verdammt viel Angst gemacht und nicht nur mir. Nice. Der Film war dann auch ein paar Mal noch in den Schlagzeilen gewesen, von wegen, die Leute hätten im Kino müssen abbrechen und so. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ja, also der war für mich auch noch eine Surprise gewesen.
Ja, den habe ich auch witzig gefunden. Ein Mann namens Ove, der ist ja der, der die Bücher schreibt, der mega viele geile Bücher und ich glaube, der Film gibt es auch schon in Norwegisch. Haben sie vermutlich jetzt einfach wie immer amerikanisiert noch kurz.
Ja, genau. Also der Film Ove ist aus 2015.
Ja, genau. Gut, also komm, dann fangen wir an mit unseren Lieblingsserien und ich mache den Anfang und auf meinem Platz 3 ist Reservation Dogs. Da ist jetzt schon die zweite Staffel gelaufen. Und ich habe auch schon ein paar Mal von der erzählt, aber das ist für mich ist schon immer ein Favorit gewesen. Ich habe die einfach vom ersten Mal schauen, hat mich die voll reingezogen. Und es geht, also die Geschichte ist erste Staffel und zweite, es geht, begleitet eigentlich so, ich glaube, fünf so ein bisschen Jugendliche, die in Oklahoma leben. Und sie sind halt, ich glaube, alle, die dort, oder fast alle, die dort wohnen, in einem Kaff, und vor allem auch alle, die mitgemacht haben beim Film. Das sind eigentlich so amerikanische Ureinwohner. Und das ist, ich habe einfach so, der ist so erfrischend anders. Er ist so ein bisschen lustig, aber auch immer so ein bisschen tragisch, schön und begleitet, was an dieser Staffel noch ein speziell ist, er begleitet dann oft mal einfach eine Person. Im ersten Teil sind es halt alle zusammen und da sind sie ein bisschen zerstrittener und so. Die Serie fängt eben an, dass sich, sie sind dann glaub, am Anfang eigentlich sechs Superfreunde und der eine bringt sich um. So fängt die Serie an. Und sie haben dann immer ihr Ziel, ist dann irgendwie zusammen nach Kalifornien zu gehen und die eine möchte das immer noch. Und es ist dann einfach mega schön, wie sie sich dann sozusagen da sich auftrennen und dann ihr eigenes Leben finden, aber dann natürlich gleich wieder zusammenfinden. In der einen Folge irgendwie begleitet die Mutter von der einen, wo so einen Ärztekongress geht oder so, aber eigentlich geht sie nur gehen sie nur dorthin zum Party machen. Schon an diesem Kongress mit all diesen Leuten, aber einfach, die geht man hin zum einfach zum ein bisschen bangen und Party machen. Die Kinder natürlich die zuhause machen genau das Gleiche. Eine andere Folge geht einfach darum, dass die Grossmutter stirbt von den einen. Und das, also, man weiß es einfach, sie ist halt schon alt und so, und dann erwartet man, dass sie jeden Moment stirbt. Und das ist eine mega schöne Szene, weil es kommen alle und bringen ihnen Essen und haben Dinge, weißt, sie haben immer noch lustige Unterhaltungen, weißt, zum Teil sind sie so direkt und so. Es ist einfach so erfrischend, sie sind einfach so herzlich. Und in der einen Folge, die eine, muss ich auch noch sagen, ist sehr geil. Die folgt am. Sie haben wie so einen lokalen Polizist, wo von der echten. Er ist schon ein echter Polizist, aber er ist schon gleich wie von dem Gebiet dort. Wird er auch nicht so ernst genommen. Und dann wird er wieder irgendwie beim Schrotthändler geht um irgendetwas. Halt, schmutzig wieder etwas geklaut wurde. Und weißt, da wird alles meistens untereinander gelöst. Man ist ja eine Community. Schlussendlich, er trinkt einfach irgendwo irgendwie ein Gesöff dort und dann der andere sagt, oh, das haben wir gerade vorher gepuncht zum Verkaufen eigentlich. Und dann ist er auf einem verdammten Acid-Trip und so. Und oh, dann der andere findet so, hey komm, ich mach mit und so. Und nimmt einfach eine Flasche und nachher haben sie einen verdammten Trip und stolpert irgendwo im Wald auf irgendeine komische Sekte, die gerade irgendwie nackt sind mit komischen Tiermasken und jemanden opfern wollen. Es hat mega viele weirde Sachen. Und zwischendurch redet der eine auch einfach mit irgendwie einem Indianergeist, wo einem erscheint und nur immer dumme Sprüche hat. Und weißt, es ist völlig absurd. Es hat da wirklich so ein bisschen von Art übernatürliche Sachen. Gibt es halt einfach auch, oder? Hey, ich finde, Reservation Dogs ist so erfrischend anders. Kurzweilig, lustig, herzhaft, geht irgendwie so 25 Minuten in Folge. Grossartig. Ich habe es wirklich erste und zweite Staffel genossen. Perfekter Schluss auch. Ich glaube, die geht nicht weiter.
Ah, okay.
Mega schönes, okay. Also ich habe das Gefühl. Ja. Ich habe einen mega schönen Abschluss gefunden. Wirklich so top, absolut top.
Sehr schön. Gut.
Simon, deine Nummer 3?
Wie immer beschiss ich ein bisschen. Ist schon letztes Jahr rausgekommen, aber Ende letztes Jahr. Und irgendwie so der grosse Hype, den ich mitbekommen habe, wie das Jahr war, Dope Sick mit dem Michael Keaton in der Hauptrolle, wo es um die Sackler Family geht, Purdue Pharma, wo Oxycontin, das Schmerzmittel, das Opiat vertreibt und eigentlich mit sehr dubiosem Marketing probiert, immer mehr von diesen Tabletten unterzujubeln und so eine ein ganzes Gebiet in Amerika, das spielt so in West Virginia, in den Appalachen, wo Kohlenarbeit und so, ja genau, Kohlenminen eigentlich noch das grosse Ding sind und das Einkommen generiert und sind wirklich ärmliche Verhältnisse und dort vermarktet die das Oxycontin und machen eigentlich das ganze Dorf abhängig von dem, also das ist so beruht ja auf wahren Tatsachen, das ganze Dorf, wirklich das ganze Gebiet, muss man eher sagen. Und der Michael Keaton auch, wieder eine Referenz, der hat ja mal den Batman gespielt, glaube ich, in den 80er, oder?
Ja.
Da haben wir auch schon wieder einen Link. spielt sensationell der Arzt, Dr. Samuel Phoenix, der am Anfang sehr skeptisch ist, bis er dann selber mal Schmerzmittel braucht und dann selber abhängig wird von dem. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend erzählt, sehr gut gemachte Serie über die Drogenepidemie oder Opium Pandemic, yeah. Oder wie hat man dem gesagt? Opium? Ja, genau.
Yeah.
Also wirklich sehr gute Schauspieler, sehr, wirklich sehr spannend, abgeschlossen in sich, logischerweise, weil es eine echte Story ist und so, man muss jetzt da das Ende nicht spoilern, aber sehr, sehr sehenswert für alle, die irgendwie auf einen Thriller, es ist wirklich thrillermäßig, was hat dann auch logischerweise so zwei Staatsanwälte, die probieren, die Firma dran zu bekommen, so. Also es sind immer so verschiedene Handlungsstränge und so. Hammer, wirklich kurzweilig, ja. und gut gemacht. Leicht depressiv, aber muss sein.
Ja.
Ich
glaube auch.
Ja. Gehört dazu. Okay. Absolut auf der Liste, ja.
Simon
ja, Nummer 3. Läuft auf Disney Plus. Genau. Läuft auf Disney Plus, also könnt ihr alle schauen. Disney Plus hat überraschenderweise doch noch zwei, drei Sachen drin, die nicht nur für Star Wars Fans und Marvel Fans und Trickfilm Fans ist. Ja.
Ja, halt Hulu, das ist eben unter der Star-Kachel, dort, wo halt eben das ganze Hulu, ja. Fox und so weiter ist. Dort hat es viel geiler Shit.
Ja,
ja. Sehr, ja.
Was ist dein drittgeilster Shit, Luca?
Ja, ich, das, immer wenn der Simon vorlegt, komme ich ein bisschen die Bredouille. mein Platz 3 ist, ja, das kann keine Top 3-Liste geben im Luca, ohne einmal irgendwo Marvel eine super Serie zu haben. Und so ist bei mir Moon Knight mit dem Oscar Isaac und dem Ethan Hawke in der Hauptrolle auf Platz 3 gelandet. Moon Knight ist wirklich eine Serie, wo mich mit einer wahnsinnig spannenden Prämisse so verpackt hat. Nämlich, stell dir vor, du bist ganz ein normaler Mensch mit einem ganz normalen Leben und eines Tages findest du heraus, dass du eine zweite, dir selber völlig unbekannte Persönlichkeit hast und die ist ein Superheld. Das ist Moon Knight. Und das hat mich sofort gepackt. Das ist gut gemacht. Die ersten paar Episoden werden auch komplett aus der Sicht von Steven Grant gezeigt. Das ist die Figur, die Oscar Isaac spielt. Und Steven Grant ist ganz ein normaler Mitarbeiter im Britischen Museum für ägyptische Geschichte und leidet an Schlafstörungen. Immer wieder wird er auch von Blackouts plagt. Was er eben nicht weiss, in der Zeit, wo er seine Blackouts hat, übernimmt eigentlich die zweite Persönlichkeit, der Mark Spector. Und als Mark Spector verwandelt sich nachts eben in Superheld Moon Knight und rettet die Welt. Und eines Tages aber fangen sich die zwei Persönlichkeiten an, irgendwie durcheinander zu geraten, statt dass der Steven wie üblich eben völlig übermüdet und kaputt einfach in seinem eigenen Bett aufwacht und denkt, ja shit, hey, wieder so eine Nacht, oder? Wacht er einfach zmitzt in irgendwelche Fights auf und wir Zuschauer, weil wir eben das nur die erste Episode nur komplett aus seiner Sicht sehen, ist das auch unglaublich herrlich, weil du siehst irgendwie, er redet mit irgendeinem Dude in London über seine Probleme, cut, er ist plötzlich zu Deutschland auf irgendeiner Weide, cut, er ist in einem Dorf, hat Blut an den Händen, überall um ihn herum lauter verletzte und verblügelte Menschen, cut, er hockt mit seiner Autoverfolgungsjagd mit einer Waffe in der Hand und denkt sich, was zum Teufel, was ist denn da los? Cut, er ist wieder in seinem Bett in London im Apartment und denkt sich, was für ein weirder Traum das wieder war, oder? Und das erleben wir Zuschauer natürlich am Anfang genau gleich und denken nur, what the fuck? Und das herausfinden, das langsam auseinanderdröseln, was geht da vor sich, wer ist da? Hat eine zweite Persönlichkeit, Moon Knight, Mondgott Khonshu und so weiter, dann wird es langsam wirklich ein bisschen so comichaft. Aber bis dahin hast du wirklich einen richtig geilen Trip und der Oscar Isaac spielt das auch einfach fantastisch, auch wenn er zwischen die nachher später, wenn man dann auch die andere Persönlichkeit sieht, die Übergänge von der einen Person in die andere, das sind so zwei grundverschiedene Leute und du siehst das in einer ganzen Körperhaltung sofort innerhalb von ein, zwei Sekunden, wie er ein komplett anderer Mensch ist. Als ob es zwei verschiedene Schauspieler hätten, aber es ist einfach das gleiche Gesicht. Ich habe das echt mega geil gefunden. Der Ethan Hawke, eben wie gesagt, der spielt auch mit. Er spielt dort einen Bösewicht, der tatsächlich einen guten Punkt hat. Der Bösewicht sagt nämlich, warum warten bis... Also er hat die Fähigkeit, quasi wie so die Zukunft von einem Menschen zu sehen, ob er Böses begehen wird oder nicht. Und er sagt, selbst bei Kindern, warum warten, bis das Kind erwachsen ist und irgendwie zum Serienmörder wird und dass ich das unsägliche Leid könnte verhindern, indem ich das Kind einfach jetzt umbringe. es ist heftig, das ist so die Prämisse, aber andererseits so irgendwie auch fair point. Also,
ja.
Wenn du weißt, das Kind wird eines Tages Hitler und du könntest es verhindern.
Voilà, das habe ich gerade
aber
sagen.
Es ist ein Kind.
Das ist immer der. Was willst du machen, wenn du zurück in die Zeit könntest sagen, alle, ich würde Hitler umbringen? So, ja, gut.
Es ist schon ein Dilemma, oder? Also einerseits, ja, wie viele Millionen von Menschenleben könntest du retten, aber andererseits, fuck, du kannst nicht einfach ein Kind umbringen, bevor es etwas gemacht hat. Also es ist spannend. Und damit spielt natürlich Moon Knight immer wieder. Und ich finde es darum auch von allen MCU-Superhelden-Serien die mit Abstand spannendste auch von der Prämisse her. Und ja, die hat mich mega, mega begeistert. Darum ist das mein Platz 3.
Ich habe den Fall wirklich vergessen. Ich habe auch beim Durchschauen, habe ich auch gesehen, stimmt, den habe ich auch noch gesehen. Ich habe es auch geschaut. Ich habe es am Anfang besser gefunden als am Schluss. Ich habe es insgesamt gut gefunden, aber mich hat es dann, genau je mehr, dass es comicartiger und so superheldenmäßig geworden ist, habe ich es ein bisschen weniger interessant gefunden. Ah, es hat mega geil angefangen. Ich habe auch gefunden, er hat super geil gespielt. Hat ein paar geile Twists und so. Wie soll man sagen? Ja, passieren sehr weirde Sachen zum Teil. Das ist schon, es hat coole Sachen drin. Wirklich, ich finde es auch ist eine coole Serie, aber genau, alles in allem ein bisschen zu wenig für mich, aber ich verstehe es auf deinem Platz 3. Ist wirklich cool gewesen. Ja. Moon Knight am Lukas in Nummer 3. Gut, dann kommen wir doch zu meiner Nummer 2 und ich weiß gar nicht, wie wir vorher schon gesehen haben. Ich habe nämlich den Trailer nämlich kurz zu lang laufen lassen. Mein Platz 2 ist Our Flag Means Death. Das ist der Piraten. Ja, es ist ein bisschen Piraten. Nein, das ist kein Comedy-Serie. Es ist so eine wie heißt der?
Taika Waititi.
Der Taika Waititi. Es spielt in der Piratenzeit. Du begleitest am Anfang einen, jetzt muss ich schon schauen, wie er heißt, der Steed Bonnet. Der träumt, er ist ein Adliger, glaube ich, oder einfach zumindest ein bisschen Geld hat. Er möchte aber lieber Pirat werden, warum auch immer. Findet er halt eine romantische Vorstellung. Er holt sich eine Crew und ein Schiff, also am Anfang hat er das schon. Und irgendwie schon am zweiten Tag redet seine Crew über das Meutern und so. Und die ersten Folgen sind noch so ein bisschen, es ist eigentlich immer ein bisschen lustig, vor allem am Anfang. Eben, schon am zweiten Tag finden sie, hey, der Trottel kann nichts. Dann tun wir Meuter und holen unser Schiff für uns. Und dann finden die anderen, ja, aber er erzählt immer so coole, gute Nachtgeschichten und so. Und du merkst dann schon, okay, wir sind da eine andere Piratencrew. Und dann liegen, glaube ich, in der zweiten, oder ich weiß nicht, in welcher Folge, kommt dann eben der Blackbeard dazu, gespielt vom Taika Waititi. Und dann gibt es so eine ganz andere, so eine coole Dynamik. Die beiden Schiffscrews sind dann zusammen und alle haben sich ihre Eigenarten. Und dann der Steed, der möchte natürlich immer sein wie der Blackbeard, der will ein Pirat sein, dann lernt doch von dem. Und der Blackbeard lernt von ihm, weil er das Piraten sein. Er ist halt der härteste und der krasseste. Und es ist ihm so gleich, es gibt ihm nichts mehr. Und sie wechseln dann wie so in die anderen Rollen rein. Er wird dann sich mehr der Adlige. Yeah. Dann gehen sie irgendwo mal an so einen, irgendeine Party wird jetzt eingeladen auf einem anderen Schiff. Und die Party selber ist natürlich unrealistisch grosser Raum. Also ich glaube, kein Schiff hätte so viel Platz innen dran. Und das ist nur lustig, wie dann so die Beziehungen miteinander, wie dann die einen sticheln gegen die anderen. Und der Blackbeard macht sich dort aber plötzlich sehr gut, weil er halt so gute, brutale Geschichten erzählt, wo die anderen vermutlich einfach das Gefühl haben, das sind irgendwelche Geschichten. Und er wird dann aber... Also er hat immer so einen lustigen, humoristischen Unterton, aber er ist dann irgendwo tragisch, oder? Mhm. Mit die Männerbeziehungen, also es hat sogar auch noch so eine Frau, die sich als Pirat tarnt und ihre Storyline folgt es dann auch noch. Da geht es dann irgendwie darum, dass sie den Ehemann von ihrer Gangsterbrut umgebracht hat. Und es hat einfach so viele Elemente, die zusammenfügen und einfach so... Also, ähnlich wie Reservation Dogs, oder? Klar, macht ja irgendwo der Waititi mit. Es ist einfach so eine Menschlichkeit, gemischt mit Humor, aber eben herzhaft und dann einfach so originell. Also es ist einfach auch so ein Setting mit Geschichten, da geht es auch um sich um Homosexualität, oder irgendwie um Piratenschiff und so, wo ich irgendwie so in dieser Art noch nie gesehen habe. Und es passieren dann auch Sachen, und auch wie es ausgeht. Ich glaube, sie haben die zweite auch schon greenlighted, die zweite Staffel, weil es hört ein bisschen auf einem Cliffhanger auf. Wo du wirklich findest so... Na, geil. Also ich find cool, wie es sich dann entwickelt, weil es ist selten so, wie du es denkst. Oder du hast schon so viel gesehen, hast das Gefühl, ja klar, oder? Und gewisse Sachen, klar, siehst du vorher, aber es ist insgesamt eine sehr überraschende und herzhafte Serie. Our Flag Means Death. Kann ich sehr empfehlen. Meine Nummer 2. Simon?
Ja, meine Nummer 2 geht wieder, wir werden wieder ein bisschen ernster, logischerweise, wer hätte es gedacht. Wie kann ein Comedy als Film, den ich kann mit Licorice Pizza. Ja, meine Nummer 2 ist Tokyo Vice mit unserer Schweizer Darstellerin Ella Rumpf, unter anderem in einer der Hauptrollen. Tokyo Vice spielt in Tokyo, wer hätte es gedacht, und zwar so um 90er Jahre und verfolgt den Jake Adelstein, einer von den, oder ich glaube sogar wirklich der erste westliche Journalist in der grössten Tokyoter Zeitung, was sie dann zugleich auch zu der grössten Zeitung der Welt macht, weil sie so eine riesen Auflage hat. Und der ist ein junger Journalist, der dort probiert, sehr ambitioniert irgendwie den Yakuza auf den Grund zu kommen, und es eröffnet sich ihm dort diverseste Fallen, also er schleimt sich dann so ein bisschen bei Polizisten ein oder auch bei der Staatsanwaltschaft und muss irgendwie seinem Chef Sachen beweisen und merkt, dass eigentlich alles höchst korrupt ist, auch bei der Polizei etc. und beißt sich Zähne aus, um dort gewisse Machenschaften aufzudecken, die eben dort passieren, und die Verstrickungen zwischen Polizei und Yakuza. Unter anderem befreundet er sich mit einem Detektiv gespielt von Ken Watanabe. Den kennt man auch noch, glaube ich, das ist ein amerikanisch-japanischer Schauspieler. Wunderschön gemacht, sehr gut gespielt, auch der Jake Adelstein vom Ansel Elgort. Übrigens auch beruhend auf wahren Begebenheiten, also der Jake Adelstein, den gibt es wirklich. Und sehr spannende Serie, die in Tokio spielt, und ich als bekennender Weeb bin natürlich da sehr angetan von so einer Serie, die in Japan spielt und vor allem, wenn eine Schweizer Schauspielerin eine tragende Rolle spielt, eben Della Rumfas Polina, so eine osteuropäische Frau, die in so einem, nicht Stripclub, sondern in so einem Hostess-Club arbeitet, und dort verfolgt man dann so auch noch, was sie so alles erlebt, und das verstrickt sich dann alles. Bis dann am Schluss ein riesen Cliffhanger kommt. Übrigens, eine zweite Staffel, meinte ich, ist schon greenlit. Auch da, letzten Juni hat man gesagt, okay, es gibt noch mal eine zweite Staffel, Tokyo Vice, freue ich mich sehr drauf. Sensationell gemacht. Finde ich wirklich sehr empfehlenswert für Leute, die gerne so Krimiserien haben in einem korrupten Polizei- und Mafia-Milieu.
Ja. Gell?
Haben ja, das ist schon beide nicht gesehen, gell?
Nein, ich wollte es eigentlich zuerst schauen, aber ich habe genug Sachen gehört, wo ich dann gefunden habe, irgendwie, weißt du, was geheißen, ist nicht absolut top, und dann ist es wie so, gewisse Sachen haben wir dann abgelöscht, aber es wäre sicher gut, wie vieles.
Ja, ich meine natürlich, es ist einfach eine Krimiserie, schlussendlich, und ich habe irgendwie ein bisschen Sehnsucht nach Tokio, und darum finde ich es auch sehr geil, dort irgendwie so kommst du ein bisschen in dem an und so. Natürlich, ist nicht über alle Zweifel erhaben, aber ich habe mega Freude gehabt, dass eine Schweizer Schauspielerin mitspielt, weil Taylor Rumpf kennt man schon wirklich und so. Das macht dann für mich so den Lokalpatriotismus, den du ja eigentlich nicht so lässt findest, Phil. Den habe ich eben irgendwie schon noch in mir rein.
Nur für Winti.
Ja, genau. Das hebt mir dann eben den Film irgendwie doch noch auf den zweiten Platz auf. Er wäre sonst vielleicht die Serie auf den zweiten Platz. Es wäre vielleicht zu strittig gewesen. Die Obsig ist natürlich bedeutend besser gemacht und so. Aber irgendwie, das habe ich jetzt müssen estimieren und so. Japan und eine Schweizerin, die dabei ist, macht Platz 2 für mich.
Es soll ja deine Top 3 sein. Ich habe den Film absolut auch auf meiner Liste schon lange.
Ich weiß gar nicht,
warum ich ihn noch nicht gesehen habe.
Serie.
Richtig. Serie. Weil, ja, eben das Setting bin ich absolut gehypt. Ich finde das auch sehr geil. Ich finde Schauspieler Ken Watanabe und auch der andere, wo ich den Namen nicht weiss, aber er spielt bei Baby Driver die Hauptrolle. Mega genial.
Ja, Ansel Elgort, ja, genau.
Geil, so. Ja. Das, wird auch geschaut. Wird auch noch geschaut.
Das ist gut. Geht auf die Liste von 20 Millionen Sachen, die ich schauen und spielen will. Mache ich alles.
Why not?
Okay. Beim Lukas ist die Chance höher, dass ich es schon gesehen habe. Was ist deine Nummer 2?
Meine Nummer 2 ist House of the Dragon. Hast du es gesehen?
Doch nicht.
Nein,
ich auch
nicht.
Aber selbst
schon mal. House of the Dragon ist die erste Spin-off-Serie von Game of Thrones und spielt knapp 200 Jahre vorher. Im Mittelpunkt, wie der Name schon sagt, steht das Haus der Drachen, also Targaryens, wo wir in Game of Thrones mit Daenerys unsere erste Targaryen eigentlich kennenlernen, wie uns erzählt, dass ihre Familie einmal das mächtigste und gefürchtetste Haus aller Zeiten war in Westeros. Viel davon ist aber nicht mehr übrig. Targaryens, eben die früheren Herrscher vom Kontinent, sind schon fast komplett ausgestorben und mit ihnen ihre grösste Waffe, nämlich Drachen. Wie ein Haus aber genau zu Fall gekommen ist, erfahrt man in Game of Thrones nie so genau. Also da gibt es etwa die mal ein bisschen Background-Stories, wenn sich Charaktere gegenseitig ein bisschen Geschichte erzählen. Aber so richtig ausgefleischt wird das nie in House of the Dragon, wo übrigens 5 Staffeln soll bekommen.
What?
Und auf dem Buch Fire and Blood basiert, auch vom Game of Thrones Autor George R. R. Martin geschrieben, werden wir das alles erfahren. Und ja, nach dem... Nach dem Ende von Game of Thrones habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr viel Hoffnung gehabt, was die Serie am Anfang eben so stark gemacht hat. Game of Thrones sind halt die langsam erzählten Geschichten gewesen, über Intrigen, Verrat, Betrug, all die Machtspiele, die Geschichte Schachzüge, wo die verschiedenen Charaktere spielen und die Gegenmaßnahmen und so weiter. Und das ist am Anfang einfach hure geil gewesen vor dem grossen Fantasy-Hintergrund. Und je länger je mehr ist das aber dann wirklich nur noch einfach ein Actionfest voller Plotholes geworden und richtig dumme Charakterentscheidungen. Die letzte Staffel lässt grüssen und hat einiges kaputt gemacht von dem Glanz, den eigentlich Game of Thrones mal hat. House of the Dragon schafft es nicht ganz auf das Niveau von den früheren Staffeln, aber kommt denen ziemlich nahe. Und wenn man bedenkt, wo die Messlatte ist, dann heisst das eigentlich, dass es konsequenterweise auch schon verdammt gut ist. Hat die, wie die Serie oft auch genannt wird von den Fans, dreht sich eindeutig mehr wiederum eben die Rankenspiele. Es ist wieder mehr ein Kammerspiel vor dem epischen Hintergrund. Und dazu haben sie verdammt gute Schauspieler wieder drin. Zwei, die ich besonders möchte hervorheben, sind der Matt Smith als Damon. Er ist der rebellische Bruder vom König, wo ständig, also er als Bruder tut ständig Unruhe stiften, aber will eigentlich einfach eigentlich nur seinem Bruder gerecht werden und vor allem von ihm anerkannt werden. Und der andere Schauspieler ist der Paddy Constantine. Das ist eben der Bruder, also der, der König ist, der Viserys Targaryen. Und je länger die Staffel geht, desto mehr stillt der andere Joe, vor allem am Schluss. Ich habe wirklich das Gefühl, der wird noch irgendein oder anderen Preis gewinnen. Der ist wahnsinnig, wahnsinnig stark in dieser Serie. Und ja, auch wenn Serie mich zwischendurch einmal mit ihrer grossen Zeit gönnt und eben teils fast irgendwie so neue Schauspieler, also die Schauspieler werden 10 Jahre älter und da hat man einfach gerade, also der Charakter wird 10 Jahre älter und da hat man gerade den Schauspieler austauscht, das hat mich einmal ein bisschen rausgeworfen zwischendurch, aber am Schluss bekommt House of the Dragon eben die Kurve so gut wieder, hat die letzten 3 Folgen von dieser Staffel gehört zum Besten, was ich überhaupt in dem Game of Thrones Franchise jemals gesehen habe und darum hat es dann für mich doch wieder so den Ausschlag gegeben. Mal, das war eine richtig geile erste Staffel gewesen. Ich freue mich mega auf was kommt und darum ist das mein Platz 2.
Ich bin voll, ich habe mich gefragt, ob die, am Anfang hat man noch viel über sie gelesen. Mhm. Ich weiss nämlich nie, ist es einfach, hast du den Mini-Bubble, wo da irgendwie das einfach gestorben ist? Hast du das Gefühl, da ist die Resonanz am Schluss nicht gross gewesen? Weißt, am Anfang haben sie gesagt, ich glaube auch HBO, größte Launch von einer Serie aller Zeiten und so.
Ja, am Anfang ist natürlich einfach die Vorfreude mega riesig gewesen. Ich glaube, es hat ein bisschen abgeflacht, wo eben all die Zeitgümpfe gekommen sind und die Schauspielerwechsel. Dort könnte die Serie ein bisschen Zuschauerschaft verloren haben und ein bisschen Interesse. Das Witz, hat man auch schon gesagt, das wird es in der nächsten Staffel nicht mehr geben. Das ist halt einfach, die Buchvorlage ist halt so. Darum haben sie es wie nicht anders können machen. Aber das wird in der nächsten Staffel ist jetzt eigentlich das Setting, das wir jetzt haben, ist gesetzt. Und das wird jetzt nicht mehr so durcheinander gewirbelt.
Ja, okay. Ich weiß immer noch nicht, ich habe am Anfang keinen Bock gehabt und zwischendurch dachte ich, mal, vielleicht muss man es doch noch schauen. Und eben, nachdem ich nichts mehr noch darüber gehört habe, ist es für mich dann auch wieder so, ja komm, dann ist okay. ich weiß einfach nicht irgendwie... es ist ja dann wie auch gleich, man hat einfach zu viel zum Schauen, aber
so mal schauen, wie es
weitergeht. Ja. Okay, also House of Dragons. Dragon? Dragons, nehme ich
an. Dragon. House of the Dragon. Ah. Aber ich sage es auch immer
falsch. Wie haben es mehrere?
Voll ja, es ist, wie es ist.
Dann kommen wir zu meiner Nummer 1 und ich bin jetzt eigentlich fast enttäuscht, Luca, wenn wir nicht die gleich haben.
Okay.
bei mir auf Platz 1 ist Andor.
Ja, logisch. Ist auch meine Nummer 1. Voilà. Können wir es eigentlich auch gerade zusammen machen, sozusagen.
Ja.
Hey, und ich kann im Fall auch noch halb mitreden. Ich habe die ersten 2 Folgen geschaut.
Ah, schau jetzt.
Sehr gut, okay.
Wäre bei mir auf der erweiterten Liste, weil ich finde sie mega geil. Wow.
Aber ich finde auch, es ist, ich meine, du hast ja das schon vorgeschaut gehabt, dort, Luca, hast schon die paar Folgen schon gesehen, natürlich wieder alles vorgehypt, was man immer mit a grain of salt muss nehmen, aber ich muss auch sagen, mich hat, wie soll man sagen, es nimmt mir nicht gerade Ärmel bei der ersten Folge, es ist eben, wie du gesagt hast, die Folgen sind ja immer irgendwie von 3 Folgen, glaube ich, vom gleichen Regisseur, sind ja dann, glaube ich, 9 gewesen. Und gerade bei der ersten habe ich auch gefunden, ja, dort, damit du auch reinkommst, könntest du tatsächlich, schaust du die allerweise gerade irgendwie die ersten 3 zusammen. Mhm. Muss man nicht, aber dann kommt es richtig, glaube ich, Geld zur Geltung. Die Geschichte erzählt ja von dem Andor, jetzt haben sie den Nachnamen vergessen.
Cassian.
Genau. Der, den man aus Rogue One, aus dem Star Wars Rogue One Film kennt. Und das spielt natürlich vor dieser Geschichte, bevor die ganze Rebellion wirklich so gross am Laufen ist. So ein Anfang, oder? Von dieser Rebellion. Also begleitet nicht nur einen, aber er ist sicher die Hauptperson. Teilt sich aber schlussendlich eigentlich fast den Screentime mit etwa 4 anderen Figuren, wo ich wieder alle nicht Namen vergessen habe. Aber einfach ein verdammt, ich finde es eine verdammt spannende Geschichte von einer Star Wars Welt, wo am Anfang es wirkt auch gar nicht wie Star Wars, oder? Ich glaube, bis mal ein Stormtrooper gesehen ist, geht es etwa 6 Folgen oder so. Und auch dann sind es mehr Nebenfiguren. Du siehst nie ein Lichtschwert. Und es geht um politische Intrigen. Es ist für mich wie fast mehr Game of Thrones oder Succession wie Star Wars. Und also für mich ist es, wenn ich mir so all die Filme überlege und alle Serien, die ich gesehen habe, möglicherweise auch das beste Star Wars, das ich je gesehen habe. Also ich habe die die Folgen sind einfach so kaltvoll. Wirklich, ich finde das richtig, du hockst einfach dort und findest so, ey, die gibt mir jetzt einfach so viel von geilen Dialogen zu dann doch auch mal zwischendurch eine geile Action-Szene, die mega sparsam eingesetzt werden. Mhm. Aber du hast das Gefühl, eben, oder das Budget, habe ich das Gefühl, haben sie sehr clever eingesetzt. Die haben garantiert nicht ein gigantisches Budget gehabt, aber einfach dort, was wichtig war, dort haben sie es eingesetzt. Und schafft durch das eine unglaublich geile Stimmung, dass du, mich hat von Anfang bis Schluss einfach, bin ich drin gewesen. Und das schafft es wirklich mit Folgen, wo zum Teil eine Stunde, wenn ich jetzt würde sagen, ist eigentlich nichts passiert. Die Leute haben einfach miteinander geredet, aber die verdammten Dialoge sind einfach so scheiß gut. Ich muss dir noch einmal vielleicht noch kurz einen abspielen, aber du kannst ja vielleicht mal Luca, du mal sagen, wie es du gefunden hast.
Ja, eben, es ist auch meine Nummer 1. Ich bin sowieso ein absoluter Star Wars Sucker und ich bin trotzdem völlig kalt erwischt worden von dieser Serie, weil wenn du mich Anfangsjahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich freue mich irgendwie auf Boba Fett, ich freue mich auf Obi-Wan Kenobi. Ja, der Andor, ich habe Rogue One hure geil gefunden, aber Andor ist jetzt nicht unbedingt die schillerndste Figur in diesem Film gewesen und eine Serie über ihn, braucht es das jetzt? Ja, du, jetzt gibt es Star Wars, nicht mehr. Und dann ist es einfach, boah, einfach mal schnell die geilste Star Wars-Serie ever wahrscheinlich. Oder zumindest sicher die bestgemachte, sowohl handwerklich als auch inhaltlich. Sie haben ja praktisch kein Bluescreen, beziehungsweise kein das komische Set benutzt mit dem Hintergrundfenster, sondern wirklich, sie haben echte Sets, sie sind verrissen, dadurch fühlt sich die Welt gross an, sie fühlt sich echt an, sie ist ruhig und wie du gesagt hast, sie ist wahnsinnig gut geschrieben. Vor allem ab der zweiten Hälfte habe ich das Gefühl gehabt, hat sie in jeder Folge irgendeinen Monolog von irgendeinem Charakter gehabt oder teils haben wir sogar zwei. Und jetzt habe ich gedacht, hey, shit, wer schreibt so etwas? Geben denen einen Oscar? Das ist... Das geht doch nicht, das ist Star Wars. Warum kann Star Wars handwerklich plötzlich irgendwie glatt als HBO-Serie durchgehen? So gut, wie sie gemacht ist. Und Simon, du hast erst noch die zwei ersten Folgen gesehen. Ich glaube, es wird noch... Es geht noch, du hast noch keine Ahnung, was auf dich zukommt. Ich glaube, am Anfang haben auch viele Leute sich von dem ein bisschen abgeschreckt gefühlt, weil es wirklich sich nicht wie Star Wars anfühlt, was vielleicht in dem Moment sogar ein Kompliment ist. Aber sie haben das Gefühl, ja, ich will Mandalorian sehen, ich will Lichtschwerter sehen, ich will Fanservice. Und das hast du alles in Andor einfach nicht. Es geht um die Storys, es geht um die kleinen Geschichten von den kleinen Menschen in diesem riesen Universum und wie sie sich der Unterdrückung stellen. Und die Serie hat einen Haufen zu sagen über eben Unterdrückung, über Staatsgewalt, über Diktaturen, wie das läuft und wie das funktioniert. Und es ist so hochstehend, wirklich künstlerisch hochstehend, inhaltlich. Ich bin völlig einfach nur begeistert, man sieht. Ja, sag du sie, sonst rede nur ich.
Vor allem zwei Sachen, die ich mega geil gefunden habe, ist, dass es erstens mal, das erste Mal irgendwie das Imperium als wirklich so, wie ist das verdammte Nazi-Reich, weißt du, auch so ein bisschen düster und wirklich als Bedrohung darstellt. Es ist so ein riesiger Apparat, der dann eben auch seine Schwächen hat, weil sie das Gefühl haben, sie sind so übermächtig. Mhm. Und das schafft irgendwie die Serie mega gut zu transportieren, oder? Wie die irgendwie ihre Dominanz ausbauen im Imperium, aber durch das halt auch irgendwo zum Teil so ein bisschen die Kontrolle verlieren und aber blind sind wieder für anders und dann aber irgendwie halt einfach ihren verdammten Richtlinien folgen und dann gibt es da die hohe Bürokratie, es hat so viele geile Elemente und auch Sachen, wo ich meine, eben, Star Wars ist für mich so eben, das ist so locker, es ist lustig, die schauen Action und so. Und da irgendwie eben die Bedrohung, oder wenn du, ich glaube, beim ersten Mal so einen TIE Fighter oder so siehst, wo sie einfach in so einer mega schönen, ich glaube, gefilmt haben sie in den schottischen Highlands oder so, und dann fliegt so einer durch und sie sind einfach so tarnt als Schafhirte. Hey, und dann kommt der dort drüber und wirklich das Dröhnen und so, dann kommt der dir zum ersten Mal so... So ein Kampfflüger, so eine Bedrohung, oder? Mhm. Und nicht so, sonst ist es einfach ein Spielzeug, wo ich piu, 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 und explodiert, so. Ja. Und die haben es einfach geschafft, solche die Kampfwaffen irgendwie auch gefährlich darzustellen. Und eben genau, ich habe jetzt Simon hat es da nicht gesehen, aber es ist jetzt nicht, die Szene ist nicht ein Spoiler, es ist einfach eine Unterhaltung eigentlich, wo ich einen von den besten Monologen gefunden habe. Es ist wirklich eigentlich ein Monolog. Und es ist der Luthen, das ist auch einer, der sehr früh vorkommt, ein Teil der Rebellion ist. Und wir müssen ja nicht den ganzen, aber ich wollte da einfach mal kurz zeigen. Ich glaube, ihr müsst es jetzt hören. Es geht eben darum, er redet mit einem, der für ihn arbeitet, und der wirft ihm halt irgendwie vor, so wegen eben, hey, ich als mega beschissen, ich bin da irgendwie da in dem ganzen System drin und ich will einfach raus. Was hast denn du schon geopfert, oder? Und einfach der Dialog, finde ich, der zeigt sich sehr schön.
And what do you sacrifice? Calm. Kindness, kinship. Love. I've given up all chance at inner peace. I made my mind a sunless space. I share my dreams with ghosts. I wake up every day to an equation I wrote 15 years ago from which there's only one conclusion. I'm damned for what I do. My anger, my ego, my unwillingness to yield, my eagerness to fight has set me on a path from which there's no escape. I yearn to be a savior against injustice without contemplating the cost, and by the time I look down, there's no longer any ground beneath my feet. What is my sacrifice? I'm condemned to use the tools of my enemy to defeat them. I burn my decency for someone else's future. I burn my life to make a sunrise that I know I'll never see. Now, the ego that started this fight will never have a mirror or an audience or the light of gratitude. So what do I sacrifice? Everything!
Ich find, das finde ich einfach die geilste Szene, da komme ich Hühnerhaut über. Und und das ist eine von vielen einfach so, ich finde es unglaublich geil gemacht, aber ich wirklich, ja, du lässt die Dialoge und findest so, fuck man, ey, so gut! Wir haben noch gar nicht geredet von der einen, die irgendwie so zu einer Politikerin eigentlich ist, die geht um die Finanzierung von dem ganzen, von den Rebellen und die auch, du hast schon gesagt, die macht so ganze Transformationen durch, zum Teil in Szenen.
Ja.
Und einfach, er spielt sackstark und es gibt Arschlöcher und eben der Endor, der auch, spielt grossartig und der erlebt Sachen irgendwie, also ein geiler Trip.
Ja.
Endor, wirklich. Also ich habe es gut gefunden, wer hätte das gedacht.
Nein, ich muss noch fertig schauen, aber ist absolut, ich hätte es auf meiner erweiterten Liste, weil schon die ersten zwei Folgen habe ich sehr geil gefunden. Darum.
Cool.
Ich kann kein abschließendes Urteil bilden, aber das hat mich nicht genommen. Sehr gut.
Also komm, dann sag doch du gerade dein Nummer 1.
Ja, dann sind wir nachher dann durch mit dieser Folge bereits wieder. Es ist der Bear. Natürlich, logisch, das hat natürlich müssen sein. Es geht dort um einen Sandwich-Laden, wo der Besitzer stirbt und sein Bruder, der Carmen Carmi Bersato, der übernimmt den Sandwichladen in Chicago und der Carmi, der hat in den besten Restaurants der Welt gekocht und kommt als Spitzengastronom in den Vogelkäfig dort rein. Es sind wirklich ganz alles eigene Typen, die dort arbeiten und ganz eigene Charaktere, die dort arbeiten. Er probiert dort irgendwie ein bisschen Ordnung reinzubringen und das zusammen mit seiner Sous-Chefin Sydney heisst die, gespielt von der A.O. Edebiri. Und die Sydney, die kommt nur dort an, weil sie halt eben den Carmi so einen tollen Koch findet. Der Carmi übrigens gespielt von Jeremy Allen White. Und dann nachher verreckt er eigentlich komplett alles. Die ganze Serie ist eigentlich immer unter massivem Strom, weil es zeigt wirklich den Stress, den du in so einer Küche rein hast. Auch dort hat meine Frau nicht können mitschauen, weil es war zu stressig gewesen, weil es ist ständig Stress, weil sie müssen immer irgendwie fertig werden, geht dort wieder irgendjemandem etwas ab, eine Soße, oder dort wird irgendjemand prankt und sie verstecken jemandem Zwiebeln und der Carmi scheitert daran, weil er ist natürlich immer noch in der Trauerphase, wo er um seinen Bruder trauert, der Laden läuft überhaupt gar nicht, also auch wenn natürlich dann ein bisschen bessere Qualität willst du anbieten, dann kannst du auch mal vergessen, dass du überhaupt vorwärts machst mit Geld. Alles führt dann nachher eigentlich darauf an, auf die absolut genialste Folge, die ich würde sagen, vielleicht sogar je eine Fernsehserie gemacht hat, die Folge Nummer 7, die Review heisst, die kommt, die haben noch, glaube ich, 15 Minuten Zeit, bis das Restaurant aufgeht. Es ist ein
Folge ohne Schnitt. Also es ist einfach real-time. Mhm. Und jemand liest aus der Zeitung oder von einem Blog ein Review vor und sagt so, hey, ja, wir haben gut abgeschnitten. Und so. Es ist jetzt massiv Spoiler. Also wenn ihr noch schauen wollt, stellt jetzt ab, schnell zwei Minuten. Liest das Review vor und dann plötzlich kommen die Bestellungen über Uber Eats rein und im Hintergrund hörst du die ganze Zeit den Ticket drucken. Und sie finden auch, fuck man, wie springen wir das an und so. Und in Echtzeit erlebst du nachher die 15 Minuten, bis das Restaurant aufgeht. Absolut genial gemacht, wirklich. Und es ist eine Comedy eigentlich, aber mit einem riesen Stressfaktor. Und ist auch erneuert für eine zweite Staffel. Zum Glück, geil. Zum Glück. Es ist wirklich sensationell. Tatsächlich, dass das Restaurant heisst The Bear, darum heisst der Serie The Bear. Aber das Restaurant ist auch nach einem echten Vorbild in Chicago, empfunden und so. Also es ist recht realistisch auch, was in der Küche passiert und so. Man sieht auch, Kochbücher sind echte Kochbücher. Es ist zum Beispiel das Ding dort vom 11 Madison Park von unserem, wieder ein Schweizer, Daniel Humm, wo das beste Restaurant von der Welt ausgezeichnet worden ist. Das Kochbuch gibt es echt, oder? Und das ist dort. Oder auch irgendwie ein Noma Guide to Fermentation Kochbuch, wo ich auch habe. Auch das ist dort. Und auch die Restaurants, die es erwähnen. Das sind echte Restaurants, die es wirklich gibt. Also es ist recht nah an der Realität. Und einfach ja, die ganzen Charaktere, die alle irgendwie ein Problem haben, aber alle ein eigenes zwischen Drogen und irgendwie kein Stutz und Familie, wo abgefuckt ist und so. Aber trotzdem ist es mega herzlich so. Es ist ja, genial. Geniales Fernsehen.
Ich habe auch die Hälfte gesehen und auch mit der Frau geschaut. Ich habe es wirklich auch grossartig gefunden. Es ist so, eben genau also wie Andor, weißt, so, sie ist so kaltvoll. Die Charaktere, die kannst saufen, die sind so richtig so ein Hauptgang.
Ja, aber schön ausgedrückt. Ja, das ist
kannst du ausdrücken.
Der eine spielt auch bei Andor auch mit. Ja. Und ich habe wirklich auch die, wie du sagst, sie ist so ein bisschen, sie ist nervös, darum ist sie so, hey, wenn wir jetzt hier wie geil schauen.
Ja, kannst nicht bingen, weil sonst kannst nicht mehr pennen nachher. Es ist wirklich wie Fernsehen in Kokainform. Oder Kokain in so Fernsehform. So.
Aber hure packend und eben halt gut, eigentlich sind es nur eine halbe Stunde. Ich glaube, wenn jetzt eine von denen irgend so eine Dreiviertelstunde, das wäre mir, glaube ich, irgendwie too much.
Es gibt schon Folgen, die, glaube ich, ein bisschen länger sind. Die längste ist vielleicht etwa 40 Minuten, aber eben, dann kommt wieder mal eine, die nur 20 Minuten ist. Also sie spielen da sehr mit Serien als Medium. So. Das finde ich recht cool. Also weißt du, siehst dann noch, eigentlich sind es nur an einem Kindergeburtstag, weil sie das Catering machen und so. Das ist schon sehr absurd.
Hey, muss man reinziehen, cool, ist dann pure geil.
Hey, der Bär, Hammer. Läuft auf Disney Plus übrigens auch wieder, glaub. Ja, Disney Plus, ja. Voll.
Ja, ist auch Hulu, ja. Ja. Geil. Nein, das finde ich auch, der Bär. Wirklich cool. Einfach, vor allem, wenn du so Kochsendungen auch Fan bist, dann, das siehst du sofort, dass da jemand das gefilmt hat, produziert hat, wo auch draus kommt. Ja. Ja, gut, dann wären wir durch, weil genau Lukas seine Nummer 1 ist auch Andor. Und dann, genau, wir können ja noch kurz unsere erweiterten oder noch erwähnenswerten. Vielleicht kurz sagen, ich muss schon da. Etwas, was bei mir wirklich fast die Top 3 geschafft hat, bis die letzte Folge geschaut haben, Wednesday. Ich habe die wirklich mega geil gefunden, diese Serie. Ich finde sie insgesamt über das Ganze auch wirklich cool. Die hat mich recht abgeholt, irgendwie, obwohl sie. Ich kann nicht auf etwas zeigen, was außergewöhnlich ist. Mhm. Aber die letzte Folge ist einfach so ein bisschen. Ja, das ist jetzt einfach so ein bisschen. Ja. Eine Serie noch, so ein bisschen. Blabla. Die habe ich wirklich. Hat sich ein bisschen abgezogen. Peacemaker, muss ich sagen. Da hätte ich nicht gedacht, das ist so verdammt abgefahren gewesen. Das ist so von den Suicide Squad, der eine Typ, von dem gibt es einfach eine Serie mit dem John Cena. Und sie ist so over the top schräg. Also, huere geil. Und die anderen noch, Stranger Things, die letzte Staffel, habe ich erstaunlicherweise, die hat mich unglaublich reingezogen. Und die ist schon huere lang gegangen zum Teil. Und ich habe sie voll gesuchtet. Das sind noch meine drei Tipps.
Sehr gute Tipps.
Dann bin ich noch dran. Andor, habe ich ja schon gesagt. Absolut, habe ich auch schon angefangen. Auch eine Serie, die ich schon angefangen habe, wo vielleicht wahrscheinlich dann das weiss ich noch nicht genau. Ich weiss noch nicht, wo das wir sind. Aber was für dich der Taika Waititi ist, für mich die Phoebe Waller-Bridge, Phil. Killing Eve, die vierte Staffel und letzte Staffel, wie es heisst. Sensationell. Am Anfang ein bisschen schwierig zu reinkommen, aber es findet den Rang dann nach der zweiten Folge. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 4 und es ist wieder genial, wie die Villanelle gegen die Yves Polastri sich gegenseitig, auch die sind so das Orbit umeinander und die Serienmörderin und ihre Konkurrentin, die mittlerweile nicht mehr beim Geheimdienst arbeitet, no spoiler jetzt gerade, das ist genial, die Serie. Und das muss ich erwähnen, es ist wirklich eine Serie, wo Frauen die grössten Rollen übernehmen und die Hauptrolle übernehmen, ohne dass der Mann irgendwie abgewertet wird, weil es hat auch sehr coole Männer drin und ohne dass es mit so einem Stereotyp von einer starken Frau auskommt, weil einfach alle zusammen haben irgendwo einen Knacks und irgendwo einen Knall. Und es ist wirklich, ich glaube, so in Sachen Gleichstellung ist das vier Schritte weiter als alles andere, was irgendwie als Vogue gilt. Tatsächlich so. Ja. Killing Eve, cool. Die vierte Staffel.
Sehr Luca? Geil. Ich bring nur noch eine und ich beschisse ganz gewaltig, weil es ist eigentlich letztes Jahr rausgekommen, aber ich habe es einfach erst dieses Jahr gesehen. Ich habe sie erst einfach dieses Jahr gesehen, aber sie ist so verdammt wohltuend für meine Seele, und zwar die zweite Staffel von Ted Lasso. Ich habe gemeint, nach der ersten Staffel, die zweite könne unmöglich besser sein. Oder müsste auf jeden Fall irgendwie signifikant abfallen, weil die erste Staffel ist einfach schon so genial. Es geht um den amerikanischen, was ist das, College-Football-Trainer, der irgendwie von einem Premier-League-Verein geholt wird, um dort plötzlich Trainer zu sein. Der hat natürlich keine Ahnung von Fußball, der weiß nicht, dass es Unentschieden gibt, der weiß überhaupt nicht. Und der landet in dieser neuen Realität und scheitert zuerst natürlich gewaltig. Und die erste Staffel ist so vor allem seine Art und Weise, wie sie auf die anderen um ihn herum heilend wirkt quasi. Und die zweite Staffel baut zuerst auf das auf, aber kehrt es dann langsam ein bisschen um, dass er eben halt auch nicht einfach immer nur gut gelohnt ist und alles und halt auch seine Abgründe hat und dann die Leute quasi ihm raushelfen aus dem Loch wieder. Und das habe ich eine mega schöne Umkehrung gefunden eigentlich von dieser Formel. Und ja, auch sonst die Serie ist, ich schaue sie zusammen mit meiner Frau. Jedes Mal, wenn wir so einen richtig harten, mühsamen Arbeitstag haben, wo wir wirklich so beide mit dem Arsch ist und so heichen, so nicht gut, schaust du die Serie und wir lachen uns wirklich herzlich aus und es ist einfach so wohlend, wohltuend für die Seele und ja, absolute Empfehlung, ja, auch immer noch gut, die zweite Staffel. Wirklich viel gut, aber hoch 10.
Wir haben die erste Staffel während dem wir mit Covid da auf dem Sofa die Herrensäuche gewesen sind, glaube ich, gerade das erste geschaut. Und das ist genau so etwas, was genau dann brauchst. Das nicht Hirn abschalten, Stereotypen, aber easy. Voll geil.
Ja. Ich habe die zweite Bits, die war zum Teil ein bisschen zu kitschig gewesen. Ich habe die erste besser gefunden. Aber ich bin so gespannt, wie es weitergeht, weil es hat einen interessanten Schluss.
Ja, gut.
Also, das noch ein Tipp. Gut, dann wären wir durch. Und dann freuen wir uns noch die letzte Folge vom Jahr, dann, wo wir über die spektakulärsten, die wichtigsten, die grössten Tech-Ereignisse vom Jahr wieder reden. Das in der Woche. Und dann danke ich Simon und Luca fürs Mitmachen, allen fürs Zuhören und tschüss miteinander.
Tschüss zusammen.
Tschüssi.